Konnichiwa und herzlich willkommen bei einem neuen Monatsrückblick vom Durchgespielt-Podcast. Ich bin der Möpo, der Esel, der sich auch nach einem Japan-Urlaub immer noch zuerst nennt. Und mit mir dabei sind natürlich die Tanja.
Konnichiwa.
Und der Dodo.
Ohio.
Bonjour, müsste ich sagen.
Na, ihr? Ja, was habt ihr denn Schönes erlebt?
Ach so. Ja, dann gebe ich dir eine Steilvorlage für den Japan-Talk gleich. Ich war nämlich auch ein bisschen im Urlaub innerhalb von Deutschland. Es hat mich nach Hannover gezogen. Da war eine Stay Forever Podcast Convention über 2 Tage.
Oh.
Und das war ziemlich cool organisiert. Also ich hatte vorher ja schon mal hier und da einen Live-Podcast gesehen. Die guten Podcasts, die ein bisschen Erfahrung mit Live haben, haben mittlerweile eingesehen, dass man da vielleicht auch ein bisschen Bühnenprogramm zu machen sollte und nicht einfach nur sitzen und talken. Und hier haben sie sich jetzt halt überlegt. Genau. Naja, und Stay Forever sind natürlich der alte Hasen, sag ich mal, und haben auch schon einige Live-Touren hinter sich und haben jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, so eine richtige Convention gemacht. Also über mehrere Tage mit mehreren Talks und Podcast-Formaten, die dann eben auf der Bühne gezeigt wurden. Und wie ich schon meinte, so, da wurden dann natürlich Sachen gezeigt, die auch einen Mehrwert haben. Also zum Beispiel dieses Technikformat, was die ab und zu machen, da haben sie sich überlegt, sie ziehen sich auf der Bühne jetzt irgendwie mehrere verschiedene obskure Hardware-Dinger über einen Emulator auf einen Windows 7 Rechner, wo das irgendwie alles mit den Treibern noch unterstützt wird. Und dann muss halt einer auf einer Tanzmatte spielen und der nächste muss an so einem komischen Gyrosensor sitzen und dann spielen sie gegeneinander das erste Level von Quake oder sowas. Also halt wirklich was, wo man sieht, okay, es macht Sinn, dass wir hier Bild zu diesen Podcasts haben.
Ja, okay.
Und eine Folge fand ich total geil, wo sie so ein altes Text-Adventure aufgearbeitet haben, wo sie sich irgendwie in der Erstbesprechung gedacht haben, das hat doch niemals jemand durchgespielt. Dann haben sie sich so langsam da reingearbeitet und halt rausgefunden, okay, ich glaube, das hat wirklich noch nie jemand durchgespielt. Irgendwie noch mit Community Support und nachher ging es dann darum, wie löst man dieses Kackspiel eigentlich? Das war auch total cool. Und natürlich genau das Richtige, wenn die Community in Anführungszeichen halt mit im Publikum sitzt. Also sehr cool gemacht alles, würde ich jederzeit wieder besuchen. Und das Allercoolste, Schande, dass ich das jetzt so sage, aber noch cooler als Stay Forever war eigentlich das Highscore Arcade Museum in Hannover.
Also, auch noch älter alles, ne?
Die hatten da die Aftershow-Party gemacht und dann konnte man Bier trinken und Arcade-Maschinen spielen. Das ist natürlich hervorragend.
Das klingt ganz fantastisch, und ja.
Ich habe ja schon über ein paar Arcade-Maschinen hier immer mal wieder im Podcast geredet und über das ein oder andere Museum, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Und das Highscore, würde ich sagen, lohnt sich absolut. Also ich würde sagen, das hält total mit dem Retro Games in Karlsruhe, was bislang so mein Favorite in Deutschland war, weil es eben so gut organisiert ist und so viele Anspielstationen hat und auch so tolle obskure Games. Also klar musst du, wenn du ein Arcade-Museum oder eine Retro-Arcade aufmachst, auch so die Klassiker haben, gar keine Frage. Aber sie haben dann halt auch so Sachen gemacht wie Tennis for Two nachgebaut, selber quasi auf so einem Oszilloskop gelötet. Ich weiß nicht, ob sie damit ersten auf der Welt waren, aber das habe ich halt noch nie in live gesehen und dann konnte man da wirklich mal an diesen Kontakten rumspielen und es heißt ja, das wäre, wenn nicht das erste, zumindest eins der 3 ersten Videogames überhaupt gewesen. Das war natürlich cool. Eine Version von Bishibashi, die ich noch nicht kannte. Ein Armdrücken-Automat habe ich auch vorher noch nie gesehen. Super witzig. Schon mal gesehen, aber leider das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, kaputt gewesen. Und auch dieses Mal ist der Table Flip Simulator. Also ich glaube, der Automat steht einfach unter keinem guten Stern. Vielleicht in das nächste Mal. Wenn ich ihn das dritte Mal sehe, dann funktioniert er vielleicht. Und sonst halt absolut mein Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Guilty Pleasure ist. Sagen wir mal, ein Pleasure sind ja für mich diese japanischen Rhythmus-Games, wo die Maschine leuchtet und ich hau da einfach nur drauf. Oder mittlerweile sind die ja so weit ausgegoren, dass du so Ziehbewegungen oft machst und oben schlägst und unten schlägst und dann musst du rechts wischen und links wischen. Und das ist eigentlich nur eine neue Form von Simon Says, aber ohne sich Sachen zu merken, nur mit reagieren. Und das ist ja super, denn Sachen merken kann ich nicht so gut. Und mein Favorit, was diese Maschinen angeht, ist ein altes Gerät gewesen, das im Prinzip einfach nur 16 durchsichtige Tasten vor dir hat und dahinter laufen kleine Bildschirme und wenn da bestimmte Sachen drauf sind, haust du drauf. Das Gerät hieß Jubeat. Das war tatsächlich mein Favorit, was diese Rhythmus-Games angeht. Aber natürlich gibt es auch Taiko no Tatsujin, dieses Trommelspiel und Dance Dance Revolution, wo man diese Tanzmatte quasi davor hat. Also die Klassiker sind da, aber auch Sachen, die man selbst als gestandener, auf die 40 zugehender Gamer noch nirgendwo gesehen hat. Also ganz, ganz tolles Ding. Wenn ihr mal in Hannover seid, nehmt einen Zug später, als ihr müsstet und schaut euch das Highscore an.
Ach, ist das so in der Nähe vom Bahnhof sogar, oder?
Ja, irgendwie ist, also Hannoveraner werden mich wahrscheinlich jetzt ausbuhen, aber irgendwie ist in Hannover alles in der Nähe vom Bahnhof.
Ja, stimmt, ich kenne da ein großes Kino, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, irgendwie auch Gloria oder Astoria oder so. Das ist auch für mich in der Nähe des Bahnhofs, aber ja.
Tja, und für jede gute Arcade gibt es wahrscheinlich drei schlechte. Der Electric Carnival in Stuttgart. Die haben ein nettes Konzept, sage ich mal. Die wollen tatsächlich so dieses, man erkennt es am Namen vielleicht, dieses Jahrmarktsgefühl zurückbringen. Das heißt, du holst dir halt für 15 Euro so eine digitale Karte und die verzockst du dann an den Automaten, während im Highscore zum Beispiel ja alles auf Freeplay gestellt ist und du einfach Eintritt bezahlst. Aber man muss halt auch sagen, dieses Electric Carnival Ding, das hat halt mehr so, ja, so Jahrmarkt-Attraktionen auch. Also die haben einen Axtwerfen-Automat, was ich ganz cool fand, wo du dann mit Plastikäxten schmeißt und irgendwie viele so Geschicklichkeitsspiele mit Bälle irgendwo reinschmeißen oder Ziele abwerfen oder ja, auch so Richtung Rhythmus-Game. Das war mal ein Handy-Game-Trend, dass du einfach vier Klaviertasten hast und du musst sie möglichst schnell drücken und das als Arcade-Automat mit großen Klaviertasten vor dir da, das war schon ganz witzig. Aber das sind halt so Sachen, da beschäftigst du dich nicht den ganzen Abend mit. Ich glaube, ich war nach anderthalb Stunden da raus und habe meine 15 Euro verzockt. Aber auch da gab ein paar kuriose Geräte, die ich so noch nicht gesehen habe. Ein Abrissbirnen-Simulator, wo du wirklich mit so einem Ball, der an der Strippe hing, den haust du dann irgendwie gegen den Bildschirm und der Bildschirm merkt dann, wo der Ball einschlägt und dann haust du damit irgendwie so Kampfroboter weg. Das ist halt in der Idee sehr witzig und nach zwei Minuten merkst du, boah, eigentlich, ich glaube, ich gebe auf. Also ich habe keinen Bock mehr.
Ja, Skill-Issue, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Einfach kein Abrissbirnen-Mensch. Ja, also wenn man eine Stunde in Stuttgart zu vertreiben hat, dann ist es nett. Und was halt auch nett war, ist diese ganze Idee dahinter, die digitale Karte zeigt dir dann an, okay, so viel Geld hast du noch, die Maschinen kosten unterschiedlich viel, wie gut das ausbalanciert ist, ich sag mal so halbwegs. Aber du kriegst halt auch Punkte tatsächlich und die Punkte kannst du dann nachher gegen so eine Stange Mentos und eine Tüte Chips eintauschen, sodass du irgendwie ein bisschen was rauskriegst am Ende. Also auch so dieses auf dem Jahrmarkt Preise gewinnen Konzept drin. Und das, wie gesagt, es ist nett. Und da Stuttgart sonst nichts hat, kann man da ja hin. Wenn man es durch die Baustellen am Bahnhof geschafft hat, dann ist man schon fast da. Ja, Arcades, welche hast du besucht?
Ich war in Akihabara. und da sind wir, glaube ich, in eine Random Arcade erstmal reingegangen. Das war auch irgendwie so ein Seiteneingang, wo wir erstmal eine Treppe hoch mussten, um in die zweite Etage zu kommen. Und die hatten halt draußen so ein Schild stehen hier von wegen Retro Games Floor 7 oder so. Und dachte, ja, cool, das klingt ja nach was für mich. Dann sind wir da rein und das war einfach wie ein Fiebertraum. Also die ersten zwei Etagen waren einfach nur diese Gacha-Automaten, wo du halt diese kleinen Kapseln entweder rausholen musst, wo du nicht weißt, was drin ist, oder du hast halt diese normalen Claw-Machines, also die es auch auf dem Jahrmarkt gibt, wo man halt nicht gewinnen kann, weil die Claws halt irgendwie zu rutschig oder nicht stark genug sind oder was auch immer. Oder die Sachen dann irgendwie auf diesen Stangen drauf liegen, wo man halt auch nichts rausbekommt und sowas. Und das halt wirklich zwei komplette Etagen voll und überall diese ultralaute Musik und blinkende Lichter. Und das war ein bisschen anstrengend, da sind wir höher gegangen, dann war ein kompletter Floor, glaube ich, mit so Racing Sims, wo halt auch extrem viel Lautstärke war, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einer Straße wart, wo echte Autos sind, das ist ja auch schon relativ laut und das in einem geschlossenen Raum ist nicht unbedingt besser. Und dann gab es aber wirklich so Automaten, wo ich auch die Spiele kannte, wo man dann halt so ein altes Mario spielen konnte oder Pac-Man oder was auch immer, aber gespielt habe ich da tatsächlich gar nichts, muss ich zugeben, weil ich habe das erstmal so still von außen beobachtet und diese ganze Kultur drumherum und dass die Leute da Spaß dran haben und dass das aber auch aus allen kulturellen Schichten irgendwie, also kleine Kinder bis erwachsene Leute, die halt von der Arbeit kommen, dann mit ihrem weißen Hemd dann da sitzen und ihrer schwarzen Aktentasche und erstmal noch eine Runde irgendwie, was weiß ich, zocken. Das fand ich sehr spannend. Und natürlich auch sowas wie Dance Dance Revolution und diese Rhythmusspiele, die auch komplett wild sind. Das Interessanteste fand ich, das war wie so ein, da war ein runder Bildschirm und dann war auch am Rand halt immer irgendwie die Farben, wie du eben schon meintest, von Simon Says mit Reaktion. Aber die mussten dann immer nicht nur draufhauen, sondern wischen irgendwie in eine Richtung oder manchmal auch quer über den Bildschirm. Und das.
Ach, über den Bildschirm, das habe ich nicht verstanden bei dem Automaten.
Damn. Ja, das war auch sehr spannend und interessant. Und das sah so ein bisschen aus, so wie in so Cartoons, wenn kleine Kinder kämpfen, weißt du, wenn die nur die Arme so aufeinander hauen. Nur, dass das halt als Spiel war und irgendwie Sinn ergeben hat, das fand ich sehr spannend.
Ohne Treten.
Ja, genau.
Das sind in Japan dann halt oft so Profis, die man da dran beobachten kann. Das fand ich halt auch so geil. Also wenn die das auf höchster Schwierigkeit spielen, dann wird es schon echt wild. Dann siehst du die Arme so verschwommen wie im Anime.
Ja, voll. So wie Sonics Beine. Nee, aber das Spannendste war ganz oben in dem Floor. Das war dann, das war woanders. Das war im Don Quixote. Da war oben drüber auch noch eine Arcade. Und da waren halt die richtigen Profis, die haben dann wirklich ihre eigenen Kopfhörer an die Maschinen angeschlossen und waren dann halt wirklich in ihrem Film und da war dann irgendwie auch so ein Turnier von irgendeinem Spiel, da war so eine abgesperrte Area, da habe ich mir kurz reingeluschert und dachte, okay, ich glaube, ich bin hier falsch. aber das war auch sehr interessant, also die waren halt wirklich dann in ihrer eigenen Welt und haben sich da komplett drin verloren, wie man das so als Nicht-Gamer sagt. Und das fand ich sehr faszinierend, aber auch cool irgendwie, also dass das wirklich so ein Ort dann gibt, was man halt nicht zu Hause vor so einem Ding hängt, sondern da quasi seine Community hat, weil das waren ja irgendwie, weiß ich, 10, 15 von diesen Stationen, die halt alle belegt waren und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute da einfach nur hingehen, mit niemandem reden und wieder weggehen, aber eigentlich schon, weil es gibt ja in Japan auch diese Restaurants, wo du mit niemandem reden musst, aber die spielen ja schon irgendwie alle das gleiche Spiel und auf eine gewisse Art verbindet das ja schon, dass man einfach weiß, da sind noch mehr Leute, die sind wie ich, man muss ja auch nicht mit denen reden, das ist ja bei Gaming generell so ein Ding. Es ist manchmal besser, als nicht mit den Leuten zu sprechen.
Aber auch so Koop-Arcade-Maschinen sind ja eigentlich seit ein paar Jahren wieder relativ trendy in Japan. Also gerade so Taktik-Games, wo du dann 2 gegen 2 spielst, da muss man sich ja theoretisch absprechen, zumindest ein ganz bisschen.
Ja, stimmt. Ja, davon habe ich jetzt aber keine gesehen. Was mir noch gerade einfällt, was ich auch sehr wild fand, in einer Arcade, wo wir noch waren, da war tatsächlich so ein Streaming-PC mit aufgebaut, wo einfach ein OBS offen war und ein Mikrofon daneben stand und dann konnte man sich da scheinbar bei Twitch einloggen und direkt sein Spiel aus der Arcade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit dem Mikrofon eine gute Idee ist, weil es halt ultra laut war. Du hast von überall 20 verschiedene laute Geräusche gehört und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann irgendwie die Stimme da gut isolieren kann.
24 Aber Stunden Arcade Sounds to fall asleep to.
Ja.
Klingt entspannend.
Genau, ja, to wake up to. Nur mein Wecker ist einfach dieser Arcade-Twitch-Kanal. Mach ich morgens an und zack, bin ich wach.
Jeden Tag was anderes.
Ja. Nee, das war auf jeden Fall sehr spannend. Aber das war einfach, also das war, wie gesagt, alles an dem Tag, wo wir in Akihabara waren. Und da hatten wir halt sowieso Reizüberflutung, weil wir vorher noch in Shibuya waren. Ja, auch sehr viel los ist.
Die buntesten Viertel, geil.
Ja, genau, die haben wir an einem Tag gemacht. Und dann sind wir den Tag darauf erstmal in den Wald gegangen, haben niemanden gesehen. Das war auch sehr entspannt. Tja, nee, aber sonst Japan, absolute Empfehlung, egal was man da machen will. Also wir sind jetzt ja 20 Tage da gewesen, hatten jeden Tag volles Programm, sehr vielseitig. Also wir waren viel in den Städten unterwegs, wir waren in den Wäldern wandern, wir waren in den Themenparks, also wir haben uns den Ghibli-Park angeschaut und Universal Studios und die Expo. Letzteres war leider nicht so cool, wie ich das irgendwie von Expo 2000 in Hannover, die auch in Bahnhofsnähe war, noch in Erinnerung hatte. Aber es war halt einfach auch sau heiß und sau voll. Also das war leider, was ich nicht empfehlen kann, ist Japan im Sommer. Weil wir hatten jeden Tag über 30 Grad und über 60% Luftfeuchtigkeit. Und sobald man da auch nur ein bisschen minimal aus seiner Komfortzone, was Bewegung rausgeht, läuft einem der Schweiß einfach die Arme runter. Wie in der Sauna. Das ist, das muss man wollen. wir haben uns dann relativ schnell da diese UV-Schutzschirme gekauft, die auch tatsächlich sehr gut funktionieren. Also es ist dann halt wirklich, als würdest du im Schatten sein. Und dann die 30 Grad im Schatten halt auch nur die 30 Grad sind. Und so kleine Handventilatoren, die man sich auch irgendwie an den Gurt vom Rucksack hängen kann, dass sie halt direkt den ganzen Tag ins Gesicht püstern. Das war ganz angenehm. Und was ich sehr faszinierend fand, die haben da so ein Spray, das kann man sich auf die Klamotten sprühen. Und sobald das dann mit Schweiß in Berührung kommt, gibt es so eine chemische Reaktion und dann kühlt das für eine halbe Stunde oder so. Das heißt, dann haben wir morgens im Hotel erstmal einmal komplett eingesprüht, angezogen. Und dann, wenn wir so, sobald wir draußen waren eigentlich, hat es dann einfach, ja, war es an den Unterarmen, wo halt kein Stoff war, war es halt irgendwie warm und an den Beinen, aber halt am Körper, wo die Klamotten waren, war es halt kalt. Das war ein sehr interessantes Gefühl, aber da war ich sehr dankbar für, dass wir das hatten. Das haben wir auch immer mitgenommen und uns zwischendurch nochmal neu eingedampft, weil das halt echt erstaunlich gut funktioniert dafür, dass man denkt, ja, haha, was soll das schon sein? Aber nee, das war ganz cool. Und so Feuchttücher, die auch so einen kühlenden Effekt haben. Das war unser Highlight. Und dass es an jeder Ecke, auf jeden Fall in den großen Städten, gibt es alle 50 Meter mindestens Getränkeautomaten mit kalten Getränken. Das ist auch mega geil. Ja. Das heißt, wir mussten da gar nicht irgendwie uns morgens überlegen, ja, nehmen wir jetzt noch was zu trinken mit oder nicht. Nee, wir holen uns einfach irgendwo ein kaltes Getränk. Und die haben da sogar Kaffee, also Eiskaffee.
Boss-Coffee.
Ja, Boss-Coffee, genau. The boss of them all since 1992. Das war immer sehr witzig. Nee, aber die haben auch von anderen Marken, weil der Boss-Coffee, der kommt nur in Dosen, aber die haben auch Kaffee in so PET-Flaschen. Das war am Anfang sehr befremdlich, sich einfach so einen halben Liter Kaffee da zu ziehen. Aber der war auch erstaunlich lecker, also solange er noch kalt ist. Ich habe den dann relativ fix immer weggetrunken, wie eine Cola halt. Morgens erst so einen halben Liter Kaffee reinsaufen. Aber nee, das war einfach mega geil, dass halt die kalte Getränke, die halt auch wirklich kalt sind, weil das brauchst du da halt auch, weil es ist super warm und die haben da teilweise auch an den Bushaltestellen und so extra so Wassersprühanlagen, dass du halt ein bisschen befeuchtet wirst und halt nicht eingehst komplett. Also da leben die echt in der Zukunft, was das angeht. Oder die haben diese Hitzeprobleme einfach schon sehr viel länger als wir in Deutschland.
Es gibt auch so eine Karte, Länder, in denen man denkt, dass Klimaanlagen für schwere Erkältungen sorgen. Nur Deutschland eingefärbt.
Ja, nee, also wir sind da teilweise dann auch wirklich, wenn wir in der Stadt unterwegs waren, einfach so in irgendwelche Geschäfte reingegangen, weil die Klimaanlage haben und wir es draußen nicht mehr ausgehalten haben. Da waren wir sehr froh drum, dass man weiß, jedes Geschäft da ist klimatisiert. Ja, nö, ach komm, lass uns noch mal kurz in den 7-Eleven gehen. Vielleicht haben sie bei dem was anderes als wir in dem vor 5 Minuten.
Algensnacks. Chips mit Algen, einfach das Beste.
Ja, wir haben sehr viel Onigiri gegessen vom 7-Eleven. Das war sehr gut. Und das kostet ja auch irgendwie nur 1 Euro oder so. Und wenn du 2 davon hast, dann bist du auch satt danach. Das war sehr geil. Und generell haben wir, glaube ich, sehr davon profitiert, dass der Yen gerade sehr schwach ist. Also wir haben, wenn wir essen gegangen sind, was wir viel gemacht haben, nie mehr als 10 bis 15 Euro pro Person bezahlt. Mhm. Was halt, also für gutes Essen halt, ne? Das kannst du ja hier, wenn du Glück hast, kriegst du für 10 Euro noch einen Döner. ja, was halt schon dann irgendwie auch Fast Food ist und da bist du halt im Restaurant und hast gutes Essen. Also richtig lecker Ramen oder Takoyaki heißt es, glaube ich.
Frittierter Oktopus?
Nee, wir haben ja versucht, vegan zu essen.
Welchen?
In den normalen Restaurants eher schwierig ist, weil die Japaner lieben ja Fisch.
Und ja, was die Erfahrung hatte ich tatsächlich auch gemacht. Ich hätte jetzt auch noch gefragt, wie sich das entwickelt hat. Also ich war natürlich Teil des Problems, weil ich die Hälfte gar nicht lesen konnte und dann einfach gemerkt habe, ah, okay, habe ich Fisch bestellt. Naja, rein damit.
Ja, Mist. Nee, wir haben uns tatsächlich ein paar Restaurants extra rausgesucht, die explizit vegan sind oder so, da war das dann weniger ein Problem. Und die waren auch, also da war das Essen auch extrem lecker. Also ich bin ja sonst auch eher ein bisschen picky, was Essen angeht, dass ich so von der Konsistenz her irgendwie Probleme habe oder sowas. Aber also ich mag halt zum Beispiel kein weichgekochtes Gemüse und so. Aber das war da halt immer schon extrem lecker. Da habe ich immer meinen Teller aufgegessen. so die veganen Sachen.
Deshalb hattet ihr so gutes Wetter.
Ja, genau. Deswegen, ja, hätte ich auch dumm.
Mist.
Nee, also die veganen Restaurants, die haben es richtig drauf. Aber sonst in den Restaurants, wenn du da halt versuchst, dann was Veganes zu bestellen oder vegetarisch, dann ist das halt so wie hier vor 10 Jahren. Ja, haben wir auch, aber dann fehlt halt das Hauptgericht. Ja, klar, ich kann dir ein bisschen Kartoffeln geben. Vegan, man muss auch Fleisch essen. Nee, weil halt viel da mit Fleisch und auch frittiert und sowas ist. Also Fisch und Fleisch ist halt sehr beliebt. Und das können die auch sehr gut. Also das haben wir dann zwischendurch auch gegessen. So ganz streng sind wir da ja nicht. Bei uns ist es eher so, dass wir uns für den Eigenbedarf eigentlich nichts kaufen. Aber wenn wir irgendwo sind und dann gibt es da Fleisch, dann essen wir das auch mit so. Ja. Und im Urlaub haben wir jetzt halt eine Ausnahme gemacht, weil es halt auch auf einer fremden Sprache, wie du gerade schon sagtest, Dodo, auch nicht immer so ganz einfach ist. wobei die mittlerweile fast überall auch englische Bestellkarten dann hatten. Also wo das auf Englisch wenigstens drauf stand, was es ist. Ich konnte mir dann meistens trotzdem nicht so richtig was drunter vorstellen, aber ich habe dann meist nach Bildern bestellt. Die haben da ja auch immer.
Das ist super geil.
Die haben ja auch draußen dann ganz oft einfach so aus Plastik nachgemacht, das Essen. So was man drinnen bekommen kann, haben die draußen anstatt auf Fotos, haben die da wirklich so als 3D-Modellierung. Das fand ich sehr faszinierend. Und dann habe ich auch wirklich oft gesagt, ja, das möchte ich essen.
Ich habe Bilder gesehen, dass es bei dem Wetter weggeschmolzen ist, auch unter den Glasscheiben teilweise.
Oh shit, ja, das kann, klar, das kann natürlich
diese
sein.
Diese Plastikgerichte, ja. Das
sieht nicht mehr so lecker aus. Die Suppe.
Genau. Aber zum Vegan, hier ist ja oft das Problem, dass überall einfach random Käse drauf gestreut wird.
Ja, stimmt.
Das machen die in Japan nicht so, ne?
Nee, Käse habe ich auch wirklich vermisst. Also Käse und normales Graubrot. Da war ich so froh, als ich wieder hier war. Ja.
Och, wir sind so deutsch, gell?
Ja, also am Anfang dachte ich ja auch erst, ja geil, hier gibt es irgendwie richtig deftiges Frühstück und so, ne? Aber irgendwann habe ich dann gedacht, ja, jetzt mal einfach so ein, also es gab Weißbrot, so Toast, aber das ist ja auch kein richtiges Brot. Das sind wir also als Deutscher.
Nein. Das ist fast schon cool. Ja.
nee, was die aber haben, sind viele so französische Bäckereien, wo es dann Croissants und sowas gibt, aber halt auch kein Brot einfach. Mm. Also gut, hier beim Bäcker kaufst du ja auch nicht ein Graubrot mit Käse, aber das überhaupt so Brot mit Scheibenbelag einfach drauf, das hatten wir da halt gar nicht. Und dann, das habe ich so in der letzten Woche gemerkt, dann dachte ich ja doch, also wenn ich zu Hause bin, dann esse ich erstmal ein schönes Käsebrot. Und das war dann auch extrem lecker. Also, oder andere Nudeln als Udon, also so westliche Nudeln. Irgendwie so Fusilli oder sowas oder Spaghetti. Ja, gut, wir sind da natürlich Ramen. wir sind natürlich auch nicht zum Italiener in Japan gegangen, weil wir sind ja da, um japanisches Essen zu essen. Deswegen haben wir natürlich hauptsächlich die lokalen Sachen dann da gehabt, was dann zu einer einseitigen, also nicht einseitige Ernährung, weil die ist auch vielseitig, aber halt kulturell sehr einseitig war. So, deswegen brauche ich eigentlich das Quatsch. Die hätten dann natürlich auch einfach zum Italiener gehen können oder einen Burger essen oder so.
Ich hatte eine Pizza ohne Soße mit viel Käse und mit Ahornsirup obendrauf. Also auch da kann man kreativ werden, glaube ich.
Ah, die kanadische Variante.
War interessant.
Ja, spannend. Das Interessanteste war, glaube ich, als wir Burger essen wollten, aber uns das Patty quasi auch auf so einer Grillplatte serviert wurden und wir das selber noch zubereiten mussten.
Oh, wie beim Okonomiyaki.
Ja, Okonomiyaki, das war auch sehr lecker. Das hatten wir auch einen anderen Tag. Aber das Fleisch mussten wir halt selber noch anbraten. Wir hatten quasi nur das Patty und Beilagen. Kein Bun oder so. Aber wir mussten das halt mit Stäbchen machen. Und wir hatten diese Frikadelle und mussten die dann mit Stäbchen erstmal auseinanderfrickeln, um dann die einzelnen Teile davon zu braten. Und ich glaube, das war eine Tourist Trap, weil alle haben sich sehr darüber amüsiert, wie wir das machen. Also auch alle anderen, auch die Einheimischen hatten auch teilweise Probleme. Manche waren Profis, die konnten das. Aber das war halt irgendwie auch am dritten Tag und da war ich noch nicht so sicher mit den Stäbchen und es war für alle Beteiligten ein großes Amüsement. Aber da gab es dann freie Getränke und freie Nachschlag für die Suppe und so weiter. Das war dann schon ganz gut. Also da sind wir auf unsere Kosten gekommen und die scheinbar auch. Nee, und sonst, die Kultur da, also die Menschen alle super lieb. Sobald man irgendwie versucht, da mit denen gebrochen Japanisch zu sprechen oder Englisch, dann kommen die auch aus ihrer Schale raus und sprechen dich dann auf Englisch zurück an und helfen dir. Oder halt mit Google Translator ganz einfach, dass du da irgendwas eingibst auf Deutsch, dann kommt das Japanische raus, die holen ihr Handy raus, geben das da auf Japanisch ein, dann kommt es auf Deutsch raus und dann funktioniert das so, dass man halt zurechtkommt. Und sonst die ganzen Straßenschilder und sowas, das war alles immer noch auf Englisch untertitelt, beziehungsweise mit römischen Buchstaben, dass wir das auch lesen konnten, weil die ganzen U-Bahn-Haltestellen und sowas, ob ich die jetzt lesen kann oder nicht, ich kann mir das eh nicht merken, weil das natürlich alles japanische Begriffe sind oder Namen und die sind mir halt nicht so geläufig in meinem Alltag, dass ich mir da jetzt das auseinanderhalten kann. Also wie, ich hatte ja gerade auch schon Probleme mit dem Essen, das zu benennen, deswegen.
Ja, und man reist dann ja viel rum, also wir waren maximal vielleicht irgendwie 3-4 Tage mal im gleichen Hostel und dann hast du hier gerade die U-Bahn-Station gemerkt, dann musst du dir eine neue merken.
Ja, genau. Ich glaube, unsere letzte Haltestelle war Monari Monimachi oder so. Und das gibt es dann halt irgendwie auch in 3 verschiedenen Variationen von den Silben her, wo du dann mal in einem komplett anderen Stadtteil bist.
Mit aber so geht's denen davor, ja, dann ist es der neue Bahnhof.
Ja, genau. Und das wird aber bei uns ja nicht anders sein für die, wenn wir jetzt in Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder oder Stuttgart oder Herford, keine Ahnung. Das sind für die ja auch einfach nur irgendwelche Begriffe. nee, aber sonst kann ich absolut empfehlen. Es war richtig toll, wir haben eine kleine Rundreise gemacht. Wir sind in Tokio erst gelandet, sind dann runter zum Fuji, haben da ein paar Tage gebraucht.
Oh verbracht. Gott, mit Zelten auf dem Fuji.
Ja, nee, wir waren da auch im Hotel, aber leider auf der falschen Seite. Also wenn wir da was machen wollten, sind wir immer erst einmal um den Fuji rumgefahren und haben uns dann auf der Nordseite vom Fuji die Sachen angeguckt. Das war ein bisschen doof eigentlich, weil viele Sachen, also Tagestouren und so, halt auch von Tokio oder von Kyoto aus zum Fuji hinführen. Da hätten wir uns die Fahrt, also das Hotel da eigentlich nicht machen müssen. Aber dafür hatte ich da ein wunderschönes Karaoke-Erlebnis an meinem Geburtstag. Denn ja, wir sind da irgendwie abends dann noch essen gewesen an meinem Geburtstag. Das war das erste Mal, dass ich den nicht groß irgendwie mit Familie und Freunden und so feiern konnte, weil wir nicht so viele Familie und Freunde jetzt da hatten. Aber ich habe Freunde gefunden. Wir sind nämlich erst essen gewesen und dann sind wir irgendwie noch an der Bar vorbeigegangen, die hieß Kronos und hatte auch so von Chronoträger das Logo irgendwie angelehnt. Da meinte ich, oh geil, ja, da will ich noch rein, irgendwie wenigstens ein Bier trinken oder so. Und Piki meinte, ja, nee, komm, geh, ich bin müde, ich gehe schon mal zum Hotel, kannst ruhig reingehen, viel Spaß und so. Und dann bin ich da rein, das war erst ein bisschen gruselig, weil ich war halt alleine im fremden Land in der Bar und dann meinten die ja eine Person, ja, okay, da kann sich da hinsetzen. Dann habe ich das gemacht, habe mir ein Bier bestellt. Und dann kam ich natürlich da irgendwie mit den Leuten ins Gespräch und meinte, ja, hier, hier heute übrigens mein Geburtstag und wir waren eben in der Karaoke-Bar und dann stellte sich raus, dass das auch eine Karaoke-Bar ist. Also wir waren da in dieser Karaoke-Kabine zuerst, ja, wo man halt zu zweit einfach nur ist in so einem kleinen Raum und dann da seinen Spaß haben kann. Das war jetzt aber wirklich eine Bar. Und dann haben die mir natürlich direkt das Tablet dahingestellt und ich sollte halt irgendwas singen. Daraufhin habe ich mir erstmal noch ein zweites Bier bestellt, das relativ schnell getrunken. Und dann habe ich mit den Hey Jude gesungen. Ich hatte aber vergessen, dass das halt irgendwie die zweite Hälfte, also das Lied geht ja irgendwie 7 Minuten und das die zweite Hälfte ist einfach nur dieses ganze Hey Jude, na 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 na, na 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 na. Das war natürlich ganz geil, weil da konnten die dann auch mitsingen, aber das zieht sich halt über 3 Minuten einfach nur die ganze Zeit na 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 na. Aber danach waren wir alle sehr gute Freunde. Und dann ist der eine es tatsächlich.
So viele Karaoke-Fallen, ey. So einen Song auswählen und nicht mehr wissen, dass da so ein 4-minütiges Solo drin ist oder so.
Ja. nee, aber das war echt richtig cool. Also, die konnten halt auch alle richtig gut singen. Also, jetzt nicht auf Englisch, aber ihre japanischen Songs. Teilweise auch im Duett. Und ich habe das so vom, wenn ich mich damit irgendwie unterhalten habe, habe ich jetzt nicht rausgehört, dass da wirklich gerade jemand hier vor Ort ist und das singt. Das hat sich halt angehört wie Radio. Da war ich sehr überrascht von. Vielleicht hatte ich einfach nur extrem gute Karaoke-Leute oder die können das sehr gut oder mein Ohr ist für Japanisch einfach nicht so geschult. Das kann auch sein. Aber
ist doch ein Bier zu viel.
Ja, das kann auch sein. Nee, aber jedenfalls ist dann der eine noch irgendwie losgegangen, war irgendwie 10 Minuten weg, dann kam er wieder und meinte hier, Happy Birthday. Und dann hat er mir so eine kleine Tüte mitgegeben. Die habe ich aufgemacht, dann waren einfach 3 Dosen so deutsches Bier drin. So helles, Weizen und noch irgendwas. Und dann meinte ich, thank you, but why? Und ja, thank you for coming to your birthday, coming to Japan on your birthday. Und dann dachte ich nur, was? Oh, oh, wie lieb seid ihr denn?
Süß.
Ja, das war richtig, richtig süß. Und da dann waren wir noch bessere Freunde. Und nee, das war wirklich so eins meiner Highlights, weil es auch einfach für mich so diese Willkommenheitskultur da wieder gespiegelt hat, so für den ganzen Urlaub. Also die waren alle super lieb. Und ich habe halt hier in Deutschland sonst auch immer das Problem, wenn ich irgendwo anrufen muss oder mit irgendwem reden oder so, ne, nach irgendwas fragen, dann gucke ich lieber erst eine halbe Stunde im Handy, ob ich da irgendwie die Information auch im Internet finde. Und in Japan meinte Piki auch immer nur, ja, wo können wir denn jetzt hin? Müssen wir mal nachgucken. Er meinte, ja, nee, komm, ich gehe da jetzt einfach hin und frag den und dann kann der uns schon helfen. Und das hat halt auch immer funktioniert. Und ich bin gespannt, ob sich das jetzt immer noch so hier etabliert für mich, ob ich jetzt persönlich daran gewachsen bin und nicht mehr so das Problem habe, mit fremden Leuten zu sprechen. Aber mal schauen, da werde ich vielleicht nächsten Monat dann noch was sagen zu können.
Wie voll war es in den Vergnügungsparks?
Im Ghibli-Park war es geht so voll. Wir waren zum Glück relativ früh da, aber die haben das ganz gut aufgeteilt, weil das ist erstmal irgendwie ein altes Expo-Gelände auch, witzigerweise. Und das ist ein riesiger Park, wo dann die einzelnen Bereiche, also es gab halt einen Totoro-Bereich und es gab ein Valley of the Witches, wo dann halt das wandelnde Schloss und Kiki's Delivery Service und sowas ist. Und die haben halt alle einen eigenen Eingang, wo du halt gar nicht erst den großen Eingang zum Park nehmen musst. Und dadurch hat sich das dann sowieso alles, also es waren halt wirklich wie so kleinere Parks, die nebeneinander sind, mehr oder weniger. Dadurch war das ganz okay. Universal Studios war ziemlich voll. Da waren wir froh, dass wir uns so einen Fastpass geholt haben. Weil ich wollte ja auf jeden Fall ins Nintendo Land. Das kann ja nicht sein, dass ich nicht reinkomme. Und du kannst halt Pech haben, dass das zwischenzeitlich tagsüber einfach gesperrt ist. Und dann kannst du später nochmal wiederkommen und dann Glück haben, dass du reinkommst. Hätte bei uns auch geklappt, aber ich wollte halt wirklich sicher sein. Das kann man ja vorher, weiß man ja vorher nicht, ob das dann wirklich geht. Und ich wollte jetzt auch nicht bei Parköffnung direkt hin sprinten, um dann irgendwie als Erster drin zu sein. Deswegen hatte ich mir da so einen Fastpass geholt. Ja. Damit konnten wir dann auch eine Warteschlange skippen, wo wir irgendwie 3 Stunden mitgespart haben. Das war schon sehr gut. Das war für dieses Virtual Reality Mario Kart. Das war ganz geil.
Es hat richtig 3 Stunden anstehen, ey.
Ja, das war ultra krass. Und beim Harry Potter Land gab es auch noch sowas. Da konnten wir auch auf jeden Fall rein. Da wären wir aber auch so reingekommen. Nur da haben wir dann auch die Warteschlange, die auch irgendwie 1,5 Stunden. Und das war morgens ja quasi 1,5 Stunden nach Ladenöffnung. hätte man da so ewig lange anstehen müssen. Da waren wir auch ganz happy, dass wir da einfach so rein konnten. Das war auch ein richtig cooler Ride. Das war so ein bisschen AR. Wobei, nee, da haben wir kein Ding auf dem Kopf gehabt. Das war so eine Achterbahn, die war aber auch komplett drin. Und dann bist du ganz viel vor so großen Bildschirmen aber auch rumgefahren, sodass du quasi wirklich das Gefühl hattest, da auf so einem Besen durch die Luft zu heizen und vor Drachen wegzufliegen. Das war ganz cool, weil es natürlich quasi 4D war, weil da natürlich echter Nebel eingesprüht wurde und sowas. Aber das hat richtig Bock gemacht, obwohl ich gar nicht so die Verbindung zu Harry Potter habe, konnte ich das sehr genießen. Und was auch krass war, wir hatten von Spy Family, das ist ein Anime, da ist Picky auch großer Fan von. Da hatten wir auch einen Fastpass. Also das war alles das gleiche Paket. Da hatten wir großes Glück, dass das 3 Sachen waren, und die uns interessiert haben. Das war wirklich ein kompletter VR-Ride. Also da hast du dich in die Achterbahn gesetzt, hast eine VR-Brille aufbekommen und hast dann gar nichts von der echten Welt quasi mitbekommen. Und das war ganz witzig, weil in diesem Video-Experience, die wir dann da hatten, hast du quasi in einem Bus ganz vorne gesessen. Dann saßen aber auch alle halt in der ersten Reihe. Und dann hast du gar nicht gecheckt, dass du in der Achterbahn jetzt halt irgendwo bist. Aber das war schon ein bisschen gruselig, weil ich halt die ganze Zeit mein Handy in der Tasche hatte und nicht wusste, ob das da bleibt. Oh, ja, und ich konnte ja auch nicht runtergucken. Das heißt, ich musste die ganze Zeit meine Hand da drauf halten und konnte mich dann nicht mit der Hand festhalten am eigentlichen Bügel, wo man sich festhalten soll. Dadurch war das für mich noch ein bisschen aufregender, als es eigentlich war. Aber so Universal Studios kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade für Filmfans. Wir haben da einen super coolen Der Weiße Hai Ride mitgemacht, der ein bisschen trashy war, weil aber da hatte ich Bock drauf, das war richtig cool. Und auch sonst das ganze Jurassic Park und sowas ist ja auch alles von denen. Und so eine Waterworld Live-Action-Spektakel gab es da auch noch, wo die so eine Show gemacht haben mit Explosionen und Jetskis und was weiß ich. Das war richtig cool, also das hat echt Spaß gemacht.
Das kann ich sehr empfehlen. Sachen, die man aus dem gleichnamigen Videogame auch kennt, sehr gut.
Ja.
Ja, ich liebe ja Vergnügungsparks, und in Deutschland mache ich es halt so, dass ich irgendwie gucke, dass das Wetter nicht zu gut ist, dass bloß keine Ferien sind, dass man irgendwie in der Woche dann mit einem Urlaubstag sich trifft und dahin fährt. Und das hat bislang immer ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, bei halt so großen Sachen wie jetzt diesen japanischen Flagships, so, da macht das nicht den riesen Unterschied. Du hast ja jetzt gesagt, irgendwie schon 3 Stunden anstehen oder halt extra bezahlen, um an der Schlange vorbeizugehen und nett zu winken. So, ich finde irgendwie beides zum Kotzen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also dieser zusätzliche Pass, der hat jetzt irgendwie, glaube ich, auch nochmal 80 Euro pro Person gekostet.
Ja, exakt. Und das macht halt wieder so eine ganz ekelhafte Zweiklassengesellschaft in einem Vergnügungspark auf, wo das ja wirklich eigentlich nicht hingehört. Und irgendwie, da habe ich, glaube ich, ein moralisches Problem mit. Und solange ich da noch irgendwie drum rumkomme, indem ich an einem regnerischen Dienstag in Heidepark fahre, ist es, glaube ich, noch okay für mich. Ja. Aber das ist halt auch der absolute Grund, warum ich noch nicht im Disneyland war. Und da bin ich jetzt total auf deine Erzählungen gespannt.
Ja, ich wollte gerade einhaken und sagen, ich hatte genau die gleiche Experience mit, eigentlich ist es Patreon Disneyland Paris. Ja, es ist echt schade. Also wir hatten gedacht, wir kommen zu einem guten Zeitpunkt, weil auch in Frankreich keine Ferien waren und auch die deutschen Ferien, die waren vorbei und alles. Und dann sind wir angekommen und ich glaube, ich habe mehr Spanisch gehört als Französisch. Also anscheinend hatten irgendwelche Spanier gerade Ferien. Und es war einfach komplett voll mit Spaniern. Naja, aber genau das Gleiche. Die Schlangen teilweise 1,5 bis 2 Stunden für irgendeine Achterbahn. Man kann dann auch einen Fastlane Pass kaufen. Man kann dann aber auch noch extra kaufen. Zum Beispiel ist ja abends immer so eine Feuerwerksshow, dass man da einen reservierten Bereich hat, wo man da eine gute Sicht hat auf das Feuerwerk. Okay. Denn sonst muss man sich auch irgendwie 2 Stunden vorher dann schon da auf die Main Street stellen, um dann da gute Sicht zu haben. Wir sind da so 1/2 Stunde vorher hingegangen und dachte so, naja gut, komm, wird schon passen. Und dann war da schon alles voll. Also es war auch mein erstes Mal im Disneyland, deshalb wusste ich noch nicht so, was auf mich zukommt. Und dann machen die da auch echt ein Geschäft draus, Fotos mit den Charakteren zu machen. Also früher liefen die wohl, also in Kostümen, einfach Mickey Mouse oder so, einfach da in diesem Park rum. Aber dann gab es natürlich Leute, die dann voll an denen gezerrt haben, immer Fotos machen wollten. Und jetzt haben die nur so dedizierte Fotozeiten. Und da musste auch teilweise, ich habe dann gefragt, ja hier, wie lange ist die Schlange? Ja, okay, 90 Minuten. Boah. Dann denke ich mir, ich stelle mich jetzt nicht 90 Minuten hin, um ein Foto mit Donald Duck zu machen. Das sehe ich gar nicht ein.
Ja, musstet ihr die Fotos dann auch noch bezahlen, oder?
Es gibt immer professionelle Fotografen, die dabei sind und du kriegst dann so einen QR-Code und kannst dann die Fotos kaufen, wenn du möchtest, aber du kannst auch immer mit deinen eigenen Geräten Fotos machen. Okay. Also das ist dann schon ganz gut geregelt,
finde ich. Das war bei uns nämlich bei Donkey Kong so. Ja. Also stand da zufällig, also Piki hat sich irgendwie einen Hotdog holen wollen, was zu essen und hat da auch bestimmt 1/2 Stunde für angestanden. Und da dachte ich, ja, komm, ich stelle mich einfach mal hier an, was passiert denn hier gleich? Ja, hier kommt gleich Donkey Kong. Ja, okay, cool. Und dann haben wir so, ja, ziemlich affige Fotos mit Donkey Kong gemacht.
Aha.
Da kann ich auch gleich hier noch einen Link reinpacken. Das war halt im Universal Park und da konnte man dann nach den Rides halt auch immer noch Fotos kaufen, die dann auch irgendwie nochmal, weiß nicht, ein paar Euros gekostet haben. Das war jetzt auch nicht günstig, aber das hat schon Spaß gemacht. In dem Moment dachte ich mir auch, ja, komm, das wird eine schöne Erinnerung. Da lachen wir drüber, wenn wir das nochmal sehen. Und dann war mir das auch egal. Es waren ja auch die Flitterwochen. Und aber die waren auch nur zu bestimmten Zeiten da. Ich weiß nicht, ob das jetzt an weniger heißen Tagen öfter gewesen wäre, weil es waren halt da auch irgendwie 35 Grad und dieses dicke, fette Kostüm. Also der konnte auch nicht länger als 10 Minuten da rumstehen, weil es einfach zu hot war. Und ja, da haben die dann aber halt auch nochmal Geld genommen und meinten auch, ja, nee, bitte keine privaten Fotos. Also wir machen das nicht mit euren Handys. Ihr könnt euch da hinstellen, wir fotografieren euch und dann könnt ihr das kaufen oder nicht. Oder du musst halt jemanden haben, der da mit dir hingeht, aber nicht aufs Foto will und das selber fotografiert. Aber deswegen komme ich drauf.
Ach so, okay, ja, verstehe. Ja, auch alles upscaled.
Ja.
Wenn du den Eintritt bezahlt hast, dann voll wird geguckt, wo du noch so bezahlen kannst. Mhm.
Ja, ist auch so, dass man echt alles früh buchen muss im Disneyland, auch die Restaurants, wenn man dort drin essen will. Es gibt 1 oder 2 Restaurants, wo dann auch Safe-Charaktere vorbeikommen, mit denen man dann Fotos machen kann. Das hatte ich dann, weil ich hatte ja Geburtstag, das wurde dann für mich zum Frühstücksbuffet quasi gebucht. Ich bin ja so ein Winnie-Pooh-Fan, da habe ich dann Fotos mit Tigger und Ian machen können. Ja, und das ist ganz süß, weil die man kann sich dann auch so ein Notizbuch mitnehmen und einen Kuli und dann unterschreiben. Die gibt dir dann so ein Autogramm. Süß. Es war schon sehr herzig alles. Und dann hatten wir an meinem Geburtstag noch ein Restaurant abends gebucht im Disneyland. Und dann haben sie eine Geburtstagsüberraschung für mich gebucht. Und dann kamen alle Kellner und haben so einen Kuchen gebracht, der so eine Mickey-Maus-Form hatte. Und dann haben sie alle Happy Birthday gesungen und haben gesungen Happy Birthday, dear Princess. Oh. Und dann bin ich richtig, ich habe einfach so angefangen zu
Schön.
Ja, man kriegt auch, wenn man Geburtstag hat, so einen Button, so einen richtig roten, auffälligen Button und dann reagieren die Charaktere auch total cool auf dich. Also die winken dir dann mehr und freuen sich dann mit dir, dass du Geburtstag hast. Und ich gebe jetzt an dieser Stelle zu, ich habe ihn auch einen Tag nach meinem Geburtstag noch getragen, den Button. Weil ich dachte, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen.
In Disneyland hat man 2 Tage Geburtstag.
Ja.
Es ist so, genau. Und ich meine, sonst war es super toll. Das ist echt magisch, wenn man dann da zum Schluss läuft. Und wenn man Hotelgast ist in einem Hotel auf dem Gelände, dann kann man auch eine Stunde früher in den Park. Heißt, man kann dann auch so ein bisschen entspannt mal ein paar Fotos machen und gucken, ohne dass da so der Andrang da ist. Das, finde ich, haben die auch ganz gut geregelt. Aber natürlich, ne, auch alles mit Geld verbunden. Ja. Und sonst, das Essen war super, die Stimmung, das Wetter war super, die neuen Gelände, sage ich mal, diese ganzen Marvel-Sachen sind auch total cool, also da haben sie jetzt auch richtig ausgebaut, die bauen jetzt eine neue Frozen-Welt, die soll jetzt im Frühjahr fertig sein, 2026, da will ich dann auch unbedingt nochmal hin, also ja, aber es ist schon so, wenn man die volle Experience will, dann muss man schon drauf zahlen.
Also ich glaube, Experience ist für Disney halt genau das, was den Park auch ausmacht und was ihn halt unterscheidet von einem Heidepark oder einem Phantasialand, wo ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur hingehe, um 4, 5 geile Attraktionen zu fahren. Wie viele Rides habt ihr dann gemacht? Du hast jetzt viel erzählt, okay, dann war man halt irgendwie noch hier bei einem Buffet und hier in einem Restaurant und hier gibt's ein Foto und da gibt's ein Feuerwerk. Das sind ja Sachen, die haben andere Parks in der Form einfach nicht. Und bei Disney gehört das halt so voll dazu, ne?
Ja, genau. Also auch so eine, jeden Tag läuft da so eine riesige, also wie nennt man das, mit so Wegen und so, so ein die ganze Hauptstraße lang und hinterher und mit Musik und so. So eine komplette Show machen die da jeden Tag. Achterbahn bin ich persönlich gar nicht gefahren, weil ich ein Schisser bin. Und weil ich dann auch keinen Bock hatte, da anzustehen. Mhm. Ehrlich gesagt, also ich
halt
wollte da jetzt auch nicht extra dafür zahlen, ja, also dazu kann ich leider nichts sagen.
Na gut, viele Urlaubseindrücke.
Ja, das war auf jeden Fall sehr schön.
Haben wir sonst noch was Nerdiges erlebt, bevor wir zu den Spielen rübergehen?
Es gibt nerdige News.
Ja, los.
Eine Life is Strange-Serie ist in Produktion, habe ich gelesen. Da freue ich mich sehr drauf. Wird von Amazon, also ich glaube, mit Amazon produziert. Ist aber erstmal nur eine erste Info. Also man kennt jetzt auch noch gar keine Schauspieler oder so. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Besonders darauf, welches Ende das Canon-Ende sein wird.
Oh, warte, Sie wollen einfach die Story vom ersten Spiel verfilmen? Das ist ja eine scheußliche Idee. Warum nehmen Sie denn nicht einfach die Marke und machen was Eigenes?
Also so habe ich es verstanden.
Okay. Ja.
Ja, doch.
Ich sag mal so, zum Scheitern verurteilt.
Bin gespannt.
Ich habe noch eine kleine Verbesserung in Anführungszeichen. Ich hatte ja letztes Mal von meiner Suche nach dem perfekten Kartenspiel erzählt und die geht leider noch weiter. Ich hatte Across the Obelisk ein bisschen für mich schon aussortiert und Darkrap meinte, versuch das doch mal zu viert, weil das hat einen Koop-Modus und dann muss man gar nicht 4 Decks gleichzeitig managen und jonglieren. Oh, und ja, Mensch, das ist ein ziemlich guter Punkt. Jetzt ist es wieder auf meiner vorgemerkt für, wenn ich mal Leute finde, Liste. Im Moment spielen wir da leider noch ein anderes Koop-Spiel, was sich wahrscheinlich noch ein bisschen zieht. Dazu dann wahrscheinlich in 30 oder 40 Folgen mehr. Aber ja, das ist auf unserer Koop-Liste jetzt eingetragen. Deep Sky Derelicts habe ich angespielt. Dazu auch nur ganz kurz einmal im Speedrun hier durch. Das funktioniert für mich sehr clunky. Also irgendwie auch da stellt man sich verschiedene Decks zusammen mit seinen Charakteren und die Decks baut man zusammen, indem man Items anzieht und diese Items geben einem dann quasi Karten ins Deck. Und dadurch hat man irgendwie immer Zugzwang, sich zwar Rüstungen anzuziehen, damit man halt nicht beim ersten Hit von einem Gegner stirbt, aber gleichzeitig geben einem die Rüstungen Karten ins Deck, die man überhaupt nicht haben will. Und das Gleiche ist halt auch für Skills, sage ich mal. Also wenn du einen Mechaniker irgendwie mitnehmen willst und der außerhalb des Kampfes noch Mechanical Skill haben soll, dann hast du halt Karten im Deck, die im Kampf scheiße sind. Und wenn du nur auf Kampf gehen willst, dann ziehst du dir halt nur eine Waffe an und bist da ohne Rüstung und stirbst sofort. Und irgendwie hat sich dieses Hin und Her, dieses Deckbuilding und diese wahnsinnig vielen negativen Karten, die man dann immer auf der Hand hat, das hat für mich das Spiel total kaputt gemacht. Ansonsten ist es cool und hat einen wahnsinnig schönen Artstyle, aber für mich war es nichts. Und auch Takara-Cards habe ich aussortiert, weil das so extrem wenig Möglichkeiten im Deckbuilding hat. Das ist der spirituelle Nachfolger zu Shoot'em Up Tactics und das merkt man auch. Also der ganze Kampf ist halt so ein Shoot'em Up-Feld und während bei Shmup Tactics dann halt noch die Idee war, okay, wir nehmen mal die Echtzeitkomponente aus einem Shoot'em Up raus und gucken, wie das funktioniert, wurde jetzt bei Takara Cards versucht, da noch viel mehr mit Sammelkarten und mit Spezialeffekten reinzugehen. Aber auch da, man hat irgendwie nie so richtig auf der Hand, was man eigentlich gerade spielen will. Das Spiel tut so, als könnte man seine Schilde hochfahren und damit in Gegner reinrammen. Das geht im ersten Level super gut, aber ab Level 2 hat man viel zu wenig Schilde und die Gegner viel zu wenig Leben und zerschellt an denen. Also auch das ist aussortiert, weil irgendwie nicht ausgegoren genug. Die Suche geht weiter.
Ja gut, dann kommen wir zur viel erwarteten Quizfrage. Ich habe hier schon mal reingeluschert. Es ist tatsächlich etwas, was mir leicht fallen sollte, aber naja. So, Konsolen, welches Herstellers lassen sich öfter mal in japanischen Herrentoiletten finden?
Puh, okay.
Ja, und als Ausweichfrage habe ich noch das auf der Gamescom 2014 vorgestellte P.T. Entpuppte sich als interaktiver Teaser für welche Spielereihe?
Okay.
P.T.
Also P.T.
Okay. Ja.
Ja.
Nochmal die Frage, bitte.
Ist es immer eine schwere und eine leichte Frage, oder?
Weiß ich nicht. Also wir sind immer zwei auf einer Karte und ich will mir nicht merken bis zur nächsten Folge, welche wir genommen haben. Deswegen lese ich immer beide vor.
Sehr gut. Beide Fragen. Okay.
Ja. Gut. Ja, dann apropos schwer, Dodo. Ich tue mich sehr schwer mit schweren Spielen im Moment und war natürlich trotzdem versucht, Hollow Knight Silksong anzufangen. Und bereits innerhalb der ersten 20 Minuten habe ich dann wieder gemerkt, warum ich auch Hollow Knight 1 schon nicht mochte. Denn ich habe es geschafft, irgendwie mich in den ersten 20 Minuten irgendwie dreimal irgendwo runterzufallen, dann unnötig backzutracken und dann einfach genervt zu sagen, nee, vielleicht spiele ich das doch lieber wann anders.
Das ist ein bisschen schade, denn dazu hätte ich eigentlich sehr positive Worte gehabt zum Anfang des Spiels. Die Anfangsszene findet nämlich noch ohne Map statt und das ist ja relativ untypisch für Metroidvanias, wo wir ja gewohnt sind, auf der Map irgendwie uns zu merken, hey, hier ist noch eine Tür, da komme ich noch nicht durch, hier ist noch eine Schlucht, da komme ich noch nicht rüber, da komme ich dann irgendwann rüber, wenn ich weiter springen kann und bla bla bla. Und die Anfangsszene von Silksong fokussiert sich darauf, dir das Spiel erstmal beizubringen und macht das wie ein gutes altes, ja, wie zum Beispiel Super Metroid auch, indem es dir halt den Controller in die Hand gibt und du ganz von alleine lernst, okay, hier ist eine Taste zum Zuhauen, damit werde ich wohl einen Gegner besiegen, hier ist eine Taste zum Springen, damit kann ich wohl irgendwo hochspringen. Und dieses Tutorial-Level ohne Map zu haben, war irgendwie so erfrischend, weil ich eine Person bin, die sonst alle 20 Sekunden auf die Map guckt. Und das hier mal nicht zu haben, war irgendwie cool. Also es ist keins von diesen Tutorials, wo dir gesagt wird, hier ist die nächste Textbox, drücke X, um die Textbox zu schießen. Sowas hasse ich, ja. Nein, im Gegenteil, du fängst halt einfach erstmal an zu spielen. Und wo sich das Ganze dann leider ein bisschen dreht, ist im späteren Spielverlauf, wo man auch manchmal schaffen kann, die Map-Händlerin nicht zu finden. Und Donnerwetter sind diese Level verkopft und verdreht. Und ohne Map durch ein späteres Level laufen ist die absolute Hölle. Aber die Anfangsszene hätte mir noch ein bisschen länger gehen können, war schön. Und war auch in so einem schönen, grünen, wohligen Wohlfühl-Umgebungsteil noch. Und später bist du ja wirklich in der Hölle für Käfer.
Ja, nee, also da stimme ich dir auch zu, so dass ich da jetzt keine Map hatte. Also die Navigation, die fiel mir leicht, weil ich wusste ja, okay, scheiße, jetzt bin ich hier wieder am Anfang, weil ich runtergefallen bin und ich muss jetzt wieder da und da lang. Das war überhaupt gar nicht das Problem. Es war eher dieses Backtracking, wo ich halt direkt wieder Flashbacks hatte zu Hollow Knight, wo ich nach jedem Boss irgendwie erstmal wieder 5 Minuten durchlaufen musste, um da wieder anzufangen. Und dann dachte ich, nee, das ärgert mich jetzt schon so doll, dann lasse ich das lieber und spiele noch ein bisschen was anderes.
Witzigerweise ist das ja ein Kritikpunkt, die sich die Souls Games alle anhören müssen. Und wenn man sich das mal anguckt, wie sich das von Demon Souls weiterentwickelt hat bis hin zu einem Elden Ring, dann hat ja auch From Software eingesehen, dass die allermeisten das scheiße finden, wenn sie zwischen Checkpoint und Boss noch Gegner machen müssen. Und auch bei Hollow Knight sind die Checkpoints oft, aber nicht immer fair. Manchmal sind sie sogar so unfair, dass das Erreichen des Bosses schwerer ist, als den Boss zu besiegen. Und das ist ja dann irgendwie so seine eigene Challenge nochmal. Das finde ich teilweise ganz cool. Also ich werde versuchen, hier möglichst keine Spoiler zu nennen, aber der Froschboss nenne ich ihn mal. Wenn man den einmal durchschaut hat, ist der super easy. Das Problem ist nur, du kommst da erst beim 5. Try wieder hin, weil der Weg dahin so schwer ist.
Ja, da, vielleicht bin ich auch zu ungeduldig einfach nur.
Da mixt das Spiel dann schon durch. Das Gute und das Schlechte gleichzeitig ist, dass das Spiel so irre lang ist. Also ich habe 47 Stunden bis zum ersten Ende gebraucht und dann wurde mir noch gesagt, ja, das ist übrigens das falsche Ende, lol. Also da muss ich wahrscheinlich auch nochmal ran. Aber durchgespielt ist durchgespielt. Und diese 47 Stunden lang macht das Spiel halt im Prinzip kaum etwas Einzigartiges, aber alles, was es macht, macht es so wahnsinnig gut. Deswegen ist es halt so ein Genre-Gigant. Also natürlich erfindet Silksong jetzt nicht das Metroidvania neu, außer dass man vielleicht sagen kann, okay, also mit über 50 Stunden Spielzeit, das hat man selten bei Metroidvanias. Aber ansonsten macht es halt alles, was es macht, einfach gut. Also das Moveset ist super knackig. Die Geschwindigkeit, in der man neue Skills dazu bekommt, ist schön gewählt. Es hat vor allem so eine irre Offenheit da drin, weil du eben nicht levelst, weil du nur dreimal im Spiel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, überhaupt deine Waffe auflevelst. Das heißt, du hast wirklich mal die Freiheit zu sagen, okay, ich gehe jetzt erst in diesen Bereich, dann in diesen Bereich, dann in diesen Bereich. Hier gefällt es mir gerade nicht, hier verstehe ich den Boss nicht, ich mache erst einen anderen. Weil du halt nicht wie bei einem Souls zum Beispiel gleich merkst, okay, ich habe jetzt einfach 10 Level zu wenig in meinem Main-Attribut. Hier komme ich dann wieder hin, wenn ich das andere durchgespielt habe, was für meinen Levelbereich ist. Also diese absolute Erkundungsfreiheit, die ist vielleicht wirklich der Unique Selling Point. Und dafür auf der anderen Seite ist es halt das typische Get Good. Also du kannst halt nicht wie bei einem Souls jetzt nochmal eben kurz eine Serie bingen und dabei 10 Stunden deinen Charakter aufleveln und dann wird das schon irgendwie klappen mit dem Endboss. Ja.
Aber dies, hier komme ich nicht weiter, ich probiere was anderes. Das hatte ich ja auch bei Ori beim zweiten Teil. Da war ich ja auch bei dem einen Boss leider komplett stuck. Aber da war es ja irgendwie so, dass man in jedem Bereich von den 4 oder 5, die es gibt, wie eine neue Fähigkeit bekommt und einen Boss besiegen muss, um den Bereich abzuschließen. Und da konnte man, glaube ich, die Fähigkeit, also es ging unabhängig voneinander, du musstest nicht den Boss besiegen, um eine Fähigkeit zu kriegen. Und ich hatte die Fähigkeit schon, mit dem man dann auch den Boss besiegen muss, so rum, genau. bin dann aber erstmal trotzdem in die anderen Bereiche gegangen und habe da alles gemacht. Und bin dadurch dann natürlich auch besser geworden, hatte andere Fähigkeiten auch wieder noch und dann war der Boss auf einmal natürlich auch gar nicht mehr so schlimm.
Ja, okay.
Also machst du es mir gerade doch ein bisschen schmackhafter damit, Mist.
So ein ganz bisschen kann man vielleicht farmen, würde ich sagen. Es gibt nämlich wahnsinnig viele Items und wahnsinnig viele Dinge, die man kaufen kann. Für Quests zum Beispiel, wo man Dörfer reparieren soll und da sein Geld reinstecken soll. Und mir ging es so, dass ich das ganze Spiel über pleite war. Weil du natürlich, wie in jedem Souls, wenn du zweimal stirbst, all deine Kohle verloren hast. Und auch hier, ohne Spoiler, es gibt Mechaniken, wie man sich davor so ein bisschen wehren kann. Zwei an der Zahl sogar, die habe ich leider erst nach 30 Stunden verstanden.
Ach, klasse.
Naja, wenn man da ein bisschen mehr drauf achtet, welche Items man eigentlich findet und was die so machen, dann geht das schon alles, sage ich mal. Und ich habe auch gelesen, dass sie wohl am Anfang jetzt mehr Geld droppen, damit das nicht so ganz demotivierend ist. Also es gibt halt Items, die kosten dann irgendwie 100 Münzen und die sind am Anfang so schwer zu bekommen, dass man froh ist, wenn man mal 50 hat. Und da wollte ich halt nicht drauf farmen. Aber auch da wieder, das sind halt Sachen, die passen deinen Spielstil an. Die machen dich jetzt nicht per se besser. Und da kann man halt überlegen, okay, will ich das Item für 500 fucking Münzen jetzt wirklich haben, nur damit ich beim Heilen einen Plip mehr heile? Oder benutze ich das am Ende sowieso nicht und lege ein anderes Item an? Weil du kannst auch nicht viele davon tragen. In Hollow Knight hast du ja so Badge-Slots freigeschaltet und konntest dir am Ende, glaube ich, irgendwie 10 oder noch mehr Perks da drauf schrauben. Das geht hier auf gar keinen Fall. Also du hast vielleicht 2 Passive, einen aktiven und dann nochmal irgendwie so eine extra Waffe dazu oder so. Also das ist sehr begrenzt. Und dafür musst du halt wirklich gucken, okay, was spiele ich denn eigentlich? Diese Extra-Waffen und Fallen, und die man so legen kann, die habe ich zum Beispiel fast gar nicht benutzt. Und permanent habe ich mir gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr von dem passiven Zeug haben können. Also da muss man dann halt so ein bisschen rumtaktieren. Aber auch das würde ich halt alles sagen, ist halt optional. Du brauchst das Geld nicht. Das Spiel zwingt dich nicht, es zu farmen. Es fühlt sich halt für einen Completionist ein bisschen komisch an. Aber jeder, der ein bisschen Erfahrung mit dem Genre hat, weiß ja auch, okay, dann komme ich halt später zurück, wenn die Gegner stärker sind und mehr Mützen droppen. Dann kaufe ich den Scheiß hier halt gerade weg und benutze dann wahrscheinlich ja sowieso nicht. Wo das Spiel leider manchmal den Unterschied nicht so richtig versteht, ist, wann etwas schwer ist und wann etwas nervig ist. Aber das könnte ein Ich-Problem sein, deswegen habe ich das hier ans Ende gepackt. Ich finde es nicht schwer, sondern wahnsinnig nervig, wenn sich ein Schatten über den Bildschirm legt und ich einfach nichts mehr sehe in einem Spiel, wo es auf Reaktionen ankommt. Und nicht jede Attacke von jedem Boss müsste vielleicht 2 Schaden machen. Das fühlt sich oft auch ein bisschen, ja, einfach so künstlich schwerer gemacht an. Also da soll man dann halt sterben, weil man die Attacke noch nicht kennt. Ja, okay, und wenn ich dann ausweichen kann, dann kriege ich halt gar keinen Schaden. Aber vielleicht hätte 1 Schaden auch gereicht, damit ich es beim ersten Run schon lernen kann und nicht erst beim 2. oder 3. Aber auch das ist wahrscheinlich persönlicher Geschmack. Und das hat mich halt so zum Grübeln gebracht. Ich habe dann drüber nachgedacht, ob man vielleicht anders spielen würde, wenn man die Lebenspunkte des Bosses sieht. Also wie viel Leben die eigentlich noch haben. Bei einem Souls ist das ja absolut gang und gäbe, dass du unten diesen Lebensbalken vom Boss hast und dann natürlich auch darüber dein eigenes Risikomanagement fährst. Wenn der Gegner weniger Leben hat, versuche ich da noch irgendwie jetzt schnell doch noch so die Hits reinzukriegen, weil ich habe ja gar keine Heiltränke mehr. Und ja, wenn ich am Anfang halt schon 3 Heiltränke verbrauche und sehe, der Gegner hat noch 90% Leben, dann lege ich den Controller weg und sage, okay, reset this. Und irgendwie war es ganz erfrischend, das mal nicht zu haben. Halt immer so im Kopf mit zu überschlagen, boah, wie viel hat der denn jetzt noch? Es kann doch nicht sein, es ist doch schon Phase 4, wann stirbt der denn endlich? Ja. Also das war dann doch ganz cool.
Ja, wobei du ja trotzdem weißt, wenn du gerade am Anfang des Kampfes bist, dass du dann vielleicht doch resetten solltest, wenn du nur noch 3 HP hast.
Na und vor allem, ich spiele ja nicht oft aktuelle Spiele und es war super schön, dass wir auf unserem Community-Discord hier so eine kleine Selbsthilfegruppe hatten, wo wir dann spoilerfrei über das Spiel reden konnten und halt diese Spoiler-Tags immer benutzt haben. Weil da habe ich ja das große Glück, dass mein Bruder gefühlt 2 Wochen bevor das Spiel rauskommt schon ein Souls-Game durch hat. Und dem kann ich dann immer Fragen stellen, ohne mich im Internet spoilen zu müssen. Und so hatten wir das jetzt mit Silksong hier auf dem Discord. Das war total cool.
Ja, das habe ich auch von vielen gehört, dass die das so genossen haben, dass es halt noch keine Guides und alles gab und man sich wirklich halt so schulhofmäßig noch mit seinen Leuten austauschen konnte oder musste. Und alle halt irgendwie was anderes wussten.
Weil man ja auch bei so einem Spiel, das so offen ist, wenn ich jetzt anfange, eine Silksong-Lösung zu lesen, dann lese ich ja auf dem Weg dahin 28 Sachen, die ich gar nicht wissen wollte.
Ja, stimmt.
Da war das natürlich total cool. Und da habe ich auch das Zitat gelesen, man kann und wird auf dieses Spiel sauer werden, aber man kann ihm nie lange böse sein. Und das trifft ganz gut. Oh, und wir müssen über die Preispolitik reden. Das ist ein Spiel von über 50 Stunden, auf das die ganze Welt gewartet hat. Und diese Irren hauen das für 20 Euro raus. Und da möchte ich sagen, das hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Die hätten auch locker 40 nehmen können, haben sie aber einfach nicht gemacht.
Ja, das stimmt. Das ist schon ein sehr, sehr cooler Move. Aber da waren ja auch sämtliche Stores irgendwie erstmal überlastet, ne?
Ja, voll geil, stimmt.
Aber vielleicht auch wegen des Preises. Also, vielleicht hat das nochmal so ein paar Leute zusätzlich gezogen, die dachten, ja, boah, nee, eigentlich habe ich Bock, aber ich will da jetzt keine 60 Euro für ausgeben.
Und dann, ja, ich glaube, die Gaming-Welt hat einfach seit 4 Jahren auf dieses Spiel gewartet und das mit Recht. Es ist halt wirklich einfach eine Bombe und ich freue mich schon drauf, das True Ending freizuspielen, aber erstmal jetzt wieder andere Games. Sonst können wir ja gar nicht mehr in diesem Podcast miteinander reden.
Ja, ich habe trotz Urlaub und Auslandsaufenthaltes, ich war übrigens in Japan, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Mann, ja.
ein Spiel durchgespielt. Und zwar ist This Seed Taken. Das ist ein kleines Sortierspiel, wenn man so möchte, wo es darum geht, dass man Personen zum Beispiel in einem Bus richtig platzieren muss. Und die haben natürlich alle eigene Vorlieben. Also manche wollen halt unbedingt am Fenster sitzen, manche wollen lieber am Gang sitzen, manche möchten auf keinen Fall neben einem Kind sitzen, manche möchten laut Musik hören, manche haben vergessen zu duschen, manche können keine starken Gerüche ab, manche haben zu viel Parfüm drauf und so. Und so hat man dann immer eine Gruppe von, weiß nicht, 5 bis 10 Personen, also am Anfang natürlich weniger, die halt alle ihre eigenen Quirks haben oder eben nicht. Manche sind dann quasi Joker, die man einfach irgendwo hinsetzen kann, wo noch Platz ist. Das ist ganz cool immer, da freue ich mich dann sehr. Aber die meisten haben halt irgendwie mindestens eine Bedingung, an die man sich halten muss. Und so muss man dann eben managen, wie man halt den Platz verteilt. Und das ist, für mich war das sehr cool. Ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt, weil ich mich oft selber mit sowas beschäftige. Ich hatte ja in der letzten Folge auch noch erzählt hier von wegen, dass mir meine räumliche Vorstellungskraft geholfen hat, auf der Arbeit die Bürositzplatzsituation zu optimieren. Da musste ich jetzt auch wieder dran denken, dass es ja auch hier quasi direkt als Spiel verfügbar ist, sowas. Das war ganz cool und das hätte mir wahrscheinlich als Mechanik auch schon funktioniert, gereicht, aber man hat auch noch eine kleine Geschichte dabei. Da ist nämlich einer dieser Figuren ist ein aufstrebender Schauspieler und den begleitet man so ein bisschen auf seinem Karriereweg, weil der ist halt irgendwie großer Fan von einem anderen Schauspieler und reist dem erst so ein bisschen hinterher und trifft ihn dann auch irgendwo und lernt dann Sachen von dem. Und man muss halt im Bus auf der Reise dahin oder in der Schauspielschule die Klasse irgendwie richtig hinsetzen und so. Und dadurch merkt man dann eben auch so ein bisschen, dass in allen Lebenssituationen irgendwie Rücksicht auf die Sitzordnung genommen werden muss. Und die sind dann auch irgendwie beim Fußballspiel von ihrem Lieblingsverein und so. Und da musst du dann auch die Fantribüne entsprechend ausrichten. Ja, weil du willst ja nicht hinter jemandem sitzen, der steht und sowas. Oder hinter einem von vom Gegnerteam und sowas. Und
Fangesänge. Oder aus Versehen im Ultra-Block landen, ja.
Ja, genau. Oder irgendwie Popcorn im Kino. Wenn man sich halt den Film des Schauspielers anschaut, möchte man natürlich auch nicht neben jemandem sitzen oder hinter jemandem, der die ganze Zeit am Handy ist oder laut über den Film redet. Und das ist halt wirklich für ganz viele verschiedene Situationen aus dem Alltag halt Sachen, die andere vielleicht stören können oder wo man selber halt Rücksicht drauf nehmen möchte.
Das klingt total kathartisch für das Entwicklerteam. Wahrscheinlich so richtig die schlimmsten Erfahrungen eingebaut.
Ja, also ich glaube, es gibt auch in jedem Level mehrere Lösungswege. Das fand ich ganz angenehm. Manchmal habe ich mich ein bisschen schwer getan. Da habe ich dann aber auch gedacht, ja, dann habe ich jetzt halt hier nicht 100%. Ist auch okay, aber ich möchte halt gerne auch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das Problem ist nämlich, dass du, ich glaube, also du hast mehrere Welten und da, also mehrere Städte quasi, in denen Sachen passieren so. Da hast du verschiedene Level und diese Level haben aber jeweils nochmal mehrere Durchgänge. Das heißt, du hast zum Beispiel jetzt einen Bus, der nicht nur eine Station fährt, sondern 5 Stationen fährt. Und nur einmal davon ist halt wirklich die Geschichte mit dem Schauspieler, die weitergetrieben wird. Also nur einmal hast du Dialog und dann hast du noch 4-mal, ja hier übrigens nochmal das gleiche Level mit anderen Anforderungen. Und das hat es dann für mich leider ein bisschen Fahrt gemacht, sodass ich das nicht länger als, weiß nicht, 20, 30 Minuten am Stück gespielt habe. Also es ist jetzt nichts, wo man sich hinsetzt, boah geil, heute den ganzen Abend ist es die Taken zocken, weil es dann doch irgendwie ein bisschen repetitiv ist, aber da ich ja eh im Urlaub war und dann halt irgendwie sowieso nicht viel länger als eine halbe Stunde Zeit hatte am Stück, war das eigentlich ganz nett, weil dann konnte ich mal eben zwischendurch 1-2 Level machen. Und dann
oder in so einer Schlange vor einem Donkey Kong Fototermin.
Ja, genau. Ist dieser Platz in der Schlange noch frei? Du musst
dich selbst platzieren. Ja, genau.
Also laut meiner Statistik hier müsste da eigentlich noch.
Also ich müsste mich jetzt mal ganz kurz nach vorne sortieren.
Ja, das ist.
Ich habe leider vergessen zu denken.
Ja, es gibt auch
der Typ im Waffenkostüm.
Ein Level im Flughafen, wo dann auch Leute sind, die unbedingt ganz vorne in der Reihe stehen möchten.
Sehr gut. Das denke ich jedes Mal, wenn ich fliege. So, warum willst du jetzt zuerst einsteigen? Wir fliegen doch eh erst los, wenn alle sitzen.
Naja. Jedenfalls habe ich mich da auch oft in vielen Situationen wiedererkannt und das war schon ein sehr, sehr angenehmes Spiel. Ich habe es auf der Switch gespielt, gibt's auch auf dem Handy, aber ich glaube, also ich habe mich, das ist wieder so ein First World Problem, weil ich glaube, am besten spielt sich das mit dem Mauszeiger. Weil ich musste jetzt immer mit dem Analogstick halt die einzelnen Figuren durchswitchen, dann einmal A drücken, um sie auszuwählen, dann wieder dahin gehen, wo sie hin sollen, nochmal A drücken und zum Ablegen. Das ging. Ich hätte es auch mit Touchscreen spielen können. Boah, schwierig. Hatte ich auch überlegt, dann die Handyversion einfach zu nehmen, aber dann hätte ich ja die ganze Zeit meine Finger im Bild gehabt. Ja, also weil du wischst ja auf dem Display quasi rum, so wie du mit dem Mauszeiger halt die Leute hin und her bewegen würdest. Und das ist dann, glaube ich, die optimale Version. Andererseits sträube ich mich ja auch immer solche kurzen Cozy nebenbei Spiele irgendwie auf dem großen Computer zu spielen, weil ich mich dafür jetzt auch nicht am PC setzen will. Also
es und es ist ja auch ein unique selling point unseres Podcasts, dass du immer die schlimmstmögliche Version von einem Spiel spielst, damit andere das nicht müssen.
Ja, genau, das stimmt. Das ist ja auch das ist mein eigenes Hollow Knight.
Das ist quasi dein Trauma.
Ja, apropos.
Post-Trauma ist ein kleines Horrorspiel, das dieses Jahr erschienen ist. Ja, es ist eins von diesen, die sich an Silent Hill orientieren und ja, so eine feste Kamerawinkel-Einstellung haben und die Grafik so runterdrehen, dass es aussieht wie ein PS2-Spiel oder in unserer Erinnerung vielleicht sogar ein PS1-Spiel. Eins von denen halt. Und davon gibt's jede Menge. Und leider sticht Post-Trauma da nicht so wirklich hinaus. Wir haben in der Horrorrunde die Demo gespielt und waren davon noch relativ begeistert, weil du so einen sympathischen, älteren U-Bahn-Fahrer als Protagonisten hast, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht, als er auf einmal aus seiner U-Bahn aussteigt und, oh, das hätte die Überleitung sein können, sich in Japan wiederfindet, in einer U-Bahn-Station, wo er die Zeichen gar nicht mehr lesen kann. Und da merkt man schon, irgendwas ist hier off und jetzt sind auch gar keine Leute und jetzt muss ich hier ein Rätsel lösen und wenig später kommt dann natürlich auch das erste Monster. Und das war alles so cool, aber sobald die Demo vorbei ist und wir die Vollversion gespielt haben, die so 7 Stunden dauert, würde ich sagen, merkt man, dass das Spiel leider irgendwie ein bisschen zu viel gewollt hat. Also es will dann frischen Wind hineinbringen, indem es noch einen zweiten Charakter einführt und den spielen wir dann aber aus Ego-Sicht und nachher gibt es dann noch Perspektiven, wo die festen Kamerawinkel nicht funktionieren, da spielen wir dann wieder in Third Person und irgendwie kriegst du 3 Spielperspektiven zum Preis von einer, aber man hätte sich vielleicht lieber darauf fokussieren sollen, eine ordentlich zu machen. Das ist ja dann immer so das Problem, wenn man sich zu weit auffächert. Ansonsten ist es halt ein absolut solides Rätsel-Horrorspiel. Also wer lange nichts in diese Richtung gespielt hat, der kann zu Post-Trauma greifen. Da macht man nichts mit falsch. Aber ich sag mal, in unserer Horrorrunde ist es jetzt wahrlich nicht das erste PS1-Ära-Horrorspiel. Und dann sticht es halt auch nicht über andere Vertreter des Genres hinaus, sag ich mal. Also dafür kann man es dann auch liegen lassen. Aber wie gesagt, also wenn man lange nichts in die Richtung gezockt hat und sagt, boah, ja, so ein Silent Hill-eskes, so ein Resident Evil 1-artiges, das mal wieder, dann schaut euch das an. Also spielt vor allem die Demo, weil die ist halt echt super. Und dann überlegt, ob dieses Aufwässern, dieses Durchmixen in First Person und Third Person da auch noch rein muss. So, ja, für mich persönlich nicht. Was ganz interessant war, ist, dass uns währenddessen aufgefallen ist, dass beim Rätseldesign scheinbar irgendwie immer erst die Hinweise verstreut werden, bevor man das Rätsel so richtig gefunden hat. Also wir hatten ganz oft den Moment, dass wir uns schon angefangen haben, Symbole aufzuschreiben, die irgendwo an der Wand waren und dann so gedacht haben, ja, vielleicht wird das Rätsel, das wir dann am Ende dieses Levels finden, ja so und so und so. Und dann ist es natürlich doch ein bisschen anders und man muss nochmal zurücklaufen und sich die Symbole doch nochmal genau angucken. Aber das war irgendwie spannend zu merken, weil andere Spiele es ja anders machen. Also gerade in Resident Evil sagt er, hier ist was abgebrochen, such mal den Hebel, den du da reinstecken kannst.
Eine Sache, die mir gerade noch einfällt. Du hattest ja vor einiger Zeit mal über Exit 8 gesprochen.
Ja.
Mir ist natürlich, als ich in Japan war, aufgefallen, dass das eine japanische U-Bahn-Station ist und da überall Exit 8 stehen kann. Aber zusätzlich gibt es das jetzt auch als Film. Der lief da wohl irgendwie, also kurz nach unserer Abreise ist er da in den Kinos gestartet.
Oh, das klingt nach
vielleicht ganz noch was für dich.
Anders als Life is Strange zu verfilmen, klingt das nach einer ziemlich guten Idee.
Ja, also der war wohl auch sehr gehypt, was ich so, also da waren sehr viele Plakate dafür. Also der ist mir halt wirklich, also der wäre mir auch, wenn ich nicht diese Eselsbrücke zu dir gehabt hätte, glaube ich, im Gedächtnis geblieben. Weil da schon sehr viel drüber, auch in den ganzen Screens, Werbung und sowas, die da gezeigt wurden, kam der oft vor. Also
cool.
Das wäre vielleicht was.
Vormerken, mit der Horrorrunde gucken.
So, weiter im Text.
Von Horror zu Häusern.
Ja. Ein großer Kontrast. Ich habe Flowers and Favors gespielt. Das ist auch ein sehr kleines und süßes Spiel. Man hat hier einen Blumenladen und erstellt Blumensträuße nach Kundenwunsch. Und wenn man einen Strauß gebunden hat, kann man auch immer so eine passende Vase aussuchen. Also es gibt verschiedene Optionen mit verschiedenen Blumen in verschiedenen Farben und auch Gräser, die man dazu hauen kann, dass es halt so richtig schön aussieht wie ein üppiger Blumenstrauß. Und nach einem erfolgreich abgeschlossenen Tag im Laden kann man auch auf so einen Markt gehen und immer neue Blumen dazu kaufen. Und ja, wenn man wirklich Lust hat, kann man auch total kreativ mit den Sträußen werden. Heißt, die wirklich groß binden und viel Mühe reinstecken. Aber es ist schon eher ein Spiel zum Chillen, weil es gibt da irgendwie keine besonderen Belohnungen dafür, wenn man sich ganz viel Mühe gibt. Ich musste da, das ist ein bisschen schade, an Animal Crossing denken. Ja. In dem DLC gibt es so eine Mechanik, also man renoviert da ja Häuser und dann, wenn man so, ich glaube, 20 oder 30 Minuten oder länger an einer Renovierung sitzt, dann kriegt man von den Bewohnern, für die man die Häuser renoviert, auch was geschenkt. Und irgendwie finde ich das ganz süß, weil das war dann so ein bisschen so ein Indikator dafür, ah, okay, du saßt hier ja schon länger an der Einrichtung, das heißt, du kriegst dann was dafür zurück. Also es gibt schon auch Mechaniken, mit denen man sich Mühe geben auch belohnen kann. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Genau, ja. Und sonst hat das bei mir irgendwie so einen kleinen Nerv gekitzelt, weil ich sage immer, in irgendeiner Parallelwelt sitze ich nicht am Computer, sondern mache irgendwie so einen handwerklichen Beruf, also Floristin oder Friseurin, keine Ahnung. Deshalb habe ich mich da gefühlt wie in einer Parallelwelt.
Sehr süß. Ich glaube, deswegen funktionieren diese Sims auch so gut. Also ich glaube, die wenigsten Leute, die im echten Leben Busfahrer sind, spielen dann noch Bus Driving Simulator.
Oder die sind richtige Ultras.
Jetzt die eigene Strecke nochmal fahren.
Busfahr-Ultra. Genau.
Oh, das hätte ich besser sortieren können. Ich sehe gerade, ich habe ja noch ein Souls-like durchgespielt. Lords of the Fallen ist ein 27- bis 30-stündiges Souls-like aus dem Jahr 2023. Und das kann man sehr solide runterspielen, sage ich mal. Also wir haben das zu zweit gespielt und wir hatten da jetzt nicht so den Moment, den ich eben noch beschrieben habe, so hey, mach mal eine Serie an, wir holen uns noch ein paar Level. Also das kann man schon ganz gut so an einem Stück runterspielen. Schwierigkeitsgrad ist fair, man versteht die Bosse gut und klar, ich meine, Souls-likes haben den Namen ja nicht irgendwoher, aber Lords of the Fallen orientiert sich schon zu 99,9% am Original. Also das muss ja nichts Schlimmes sein, aber es hat dadurch halt quasi gar keine eigene Identität, wenn man das so böse ausdrücken möchte. Das Einzige, was es neu macht, ist, es versucht, so eine zweite Ebene der Welt, so eine Shadow Realm-Version der eigentlichen Spielwelt da reinzubringen. Wie bei Sekiro haben wir zwei Leben, aber wenn wir zum ersten Mal sterben und wieder aufstehen, dann sind wir halt in dieser Schattenvariante. Und wir können auch immer mit unserer magischen Lampe, wenn wir noch leben, können wir schon immer gucken, wie sieht denn die Schattenvariante der Welt hier gerade aus. Und natürlich brauchst du das manchmal, um durch eine unsichtbare Wand zu gehen oder um irgendwie einen Buff von einem Gegner zu töten oder ein Schieberätsel zu lösen. Aber das ist halt alles, was nach, wenn du es ein, zweimal gemacht hast und dachtest, ah, cool, interessant, dann nervt es dich beim dritten und vierten Mal schon und beim fünften und sechsten Mal denkst du, bitte nimm es so einfach raus aus dem Spiel. Also, das ist halt die eine große Änderung, die sie reingebaut haben. Ansonsten hat es wie immer so eine bedrückende, beklemmende Story, in der du dich fragst, ist ja eigentlich irgendeiner überhaupt von dem, was man so die Guten nennen kann? Nein, natürlich nicht, wir sind in einer furchtbaren Welt und alles muss getötet werden. Fair. Wir laufen dann halt rum, haben uns wie immer beim ersten Durchspielen für einen Nahkämpfer entschieden, weil Zauberei immer ein bisschen tricky ist beim ersten Run, finde ich. Das ging halt super solide durch. Hast zwischendurch so eins, zwei Entscheidungen, die aber alle nicht groß wichtig sind. Also die, ja, also es gibt versteckte Enden, das dazu gesagt. Aber um die zu machen, muss man auch wirklich mit Guide spielen. Und die anderen Entscheidungen, die man trifft, sind eigentlich eher egal. Man kann eine Schmiedin befreien oder stattdessen ihren Untertanen, wenn man so ein Runentablett findet. Und man kann natürlich auch wieder mit NPCs, die man in der Welt findet, Questreihen machen. Aber ob man das dann muss, also das sind so die typischen Beschwörungen, die man dann mit in den Kampf reinnimmt. Und echte Souls-Spieler, echte Pro-Gamer, echte Alpha-Gamer sagen ja sowieso, dass man es dann nicht richtig durchgespielt hat, was natürlich völliger Quatsch ist, weil dann wäre es ja nicht im Spiel. Also man hätte sich hier trauen dürfen, zumindest vielleicht ein paar Komfortfunktionen reinzubauen, denn so Waffen und Equipment vergleichen ist halt genauso ein Horror wie bei den Souls Games von From Software bei aller Liebe.
Ach schön.
Und da hätte man halt vielleicht, wenn man schon an der Grundformel nichts ändern will, weil man Angst hat, das Gericht zu verderben, so hätte man doch wenigstens in den Optionsmenüs ein bisschen Komfort reinbauen können. Aber ja. Man findet zum Beispiel Maps und da dachte ich noch so, ein Map in einem Souls-Spiel, das kann ja interessant werden, aber die Maps sind dann irgendwie so Concept-Arts und da stehen dann irgendwie so, ja, so zwei Standbilder von der Umgebung, durch die man gerade läuft, durch. Also auch völlig nutzlos. Naja, okay. Und viele solche Kleinigkeiten gibt's dann halt. Aber wie gesagt, also das soll jetzt gar nicht abwertend sein. Wer die From Software Games alle durch hat, kann sich mit Lords of the Fallen eine richtig gute Zeit machen. Also schon cool. Es ist halt mehr vom Gleichen.
Na gut, also weniger für mich. Ja, dann kommt ein Spiel, was du uns vorgestellt hast quasi, was dir aber auch vorgestellt wurde, glaube ich, ne?
Ja, Grüße an den Krimi-Master.
Ja, und zwar Demon Bluff. als Steam Playtest. Ich muss zugeben, ich habe da nur relativ kurz reingespielt, weil es hat mich sehr an Werwolf erinnert, was ich generell nicht so mag, weil ich meine Freunde nicht anlügen kann und auch Fremde nicht. Und dann, ja, okay, ich bin Werwolf. So.
Neue Runde. Ja.
Ja, alle Werwölfe halt machen die Augen auf. Oh, Entschuldigung.
Ja, nee, ich hab da irgendwie, weiß ich nicht, mir missfällt das, diese Social Deduction, das ist so gar nicht meins. Ich weiß auch nicht, warum. Aber hier hat man ja den Vorteil, dass man selber einfach nur in Anführungszeichen raten muss und aufgrund der Hinweise von den anderen das dann irgendwie herausfinden kann. Und das hat mich doll an dieses Spiel, was wir gerade im Discord regelmäßig spielen, Clues by Sam, erinnert, wo man auch halt Hinweise bekommt auf die anderen. Ja, der ist ein Lügner und der nicht. Und ja, hier zwischen mir und ihm sind irgendwie noch drei Leute, die lügen, aber ich weiß nicht wer. Mhm. Dass man halt so ein bisschen selber deduzieren muss. Aber das war mir bei diesem Spiel noch ein bisschen zu vage. Also, weil so, ja, haha, ich könnte lügen, haha, aber vielleicht, also einer von uns ist halt ein Lügner und der sagt halt nicht das Wahre. Und das ist für mich dann irgendwie schon wieder, boah, ne, ich habe jetzt keine Lust, hier zu raten. Vielleicht war ich aber auch nicht gut genug und habe das nicht gecheckt, weil ich halt nur eine oder, ja gut, ja, eine halbe Stunde oder so gespielt habe. Und es ist vielleicht doch möglich, dass man irgendwann weiß, ja, okay, der ist auf jeden Fall der und der und der, und der, dass man halt wirklich ein Ausschlussverfahren hat. Also detektivmäßig hätte ich da schon Bock drauf, aber mir war es jetzt auf den ersten Blick und auf den zweiten nicht so eindeutig genug, dass ich da immer noch diese, ja, entweder das oder das und eins von beiden ist auf jeden Fall falsch und das picke ich dann halt meistens, weil ich ja immer den Worst Way spiele.
Also man darf halt nichts übereilen und das ist auch für mich ein Problem. Es werden ja Karten aufgedeckt in diesem Spiel und die sind verschiedene Rollen. Und wie du schon sagst, so die sagen halt, okay, von der drei rechts von mir, der sagt auf jeden Fall die Wahrheit. Das ist soweit ja dann schon mal zu verstehen, aber es kann ja auch sein, dass die Person, die sagt, drei rechts von mir, der sagt auf jeden Fall die Wahrheit, dass diese Person schon der Lügner ist und dann wäre das nicht mehr richtig. Und du sitzt da wirklich teilweise vor den späteren Levels, so das fängt ganz easy an, so mit einem Tutorial, ja, es gibt hier einen Lügner und da siehst du halt, ja, okay, das ist eine Contradiction, die widersprechen sich jetzt gegenseitig und nur einer von denen kann derjenige sein, der lügt. Mhm. Aber so ab Level 3 oder 4 saß ich da teilweise 20 Minuten vor und hab da drauf geguckt und gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann genau wie du sagst, so ich klicke die Person an, falsch geklickt. Und dann ja. In dem Moment merkst du so, oh nein, warte mal, da gab's doch noch diese andere Rolle und natürlich, ja, jetzt macht alles Sinn und ich glaube, man kann das alles lösen und das ist super schlau, nur ich halt leider nicht.
Ja, aber dann kann ich dir auch nochmal Clues by Sam ans Herz legen, da gibt's jeden Tag eine neue Challenge. Ja, die wird leider von Montag ist immer am einfachsten, dann wird's nach Sonntag hin immer schwieriger.
Ja, perfekt, steige also ich gleich nicht. Mal an einem Freitag ein.
Ja, genau. Gut, für die Hörenden ist das natürlich optimal, weil die Folge ja an einem Montag rauskommt. Clues by Sam. So. Link ist hier in den Shownotes. Ja, da also, muss man halt auch deduzieren. Da habe ich halt dieses Gefühl auch ganz oft, dass ich mir denke, ja, wieso ist denn der jetzt, also ach ja, natürlich, ich habe den übersehen, scheiße.
Genau, dann ist es auf einmal ganz einfach und vorher sitzt du da und raufst dir die Haare, das gefällt mir ja eigentlich. Also ich nehme mir da nochmal Zeit, wenn das Spiel raus ist. Wir haben nämlich noch gar nicht dazu gesagt, das war jetzt ein gratis Playtest, mit dem hast du gerade gesagt, irgendwie so eine halbe Stunde verbracht, ich habe 2 Stunden dran gesessen und ich finde, der gibt schon viel her, also der zeigt schon total, was das Spiel kann und später in der Release-Version, die nächstes Jahr dann irgendwann kommen soll, wird es halt noch mehr Karten, mehr Rollen und ein besseres Progress-System geben und auch irgendwie so Daily-Challenges wurden schon angekündigt, also ich glaube, das wird richtig, richtig cool, ich habe das auf jeden Fall weiter auf der Wishlist.
Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas vielleicht gut in einer größeren Runde oder im Stream funktioniert, wenn man halt wirklich gemeinsam nachdenkt und dann halt ja gemeinsam halt Schlüsse zieht. Also ich spiele halt Clues by Sam zum Beispiel auch mit Piggy oft parallel und dann hängen wir oft an denselben Stellen und denken, ach nee, klar, der kann ja das besser sein und dann. Aber es ist ja oft bei so Rätselsachen, dass dann 2 Gehirne besser funktionieren als 1.
Ja, ja. Ich finde es so geil, dass das früher ja in den Handbüchern von Adventure Games auch total oft drin stand.
Ja, Tanja, wie war denn dein Eindruck von Demon Bluff? Du hast es ja auch gespielt.
Ja, ich habe so ungefähr 1 Stunde reingespielt, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich sowas nicht lange am Stück spielen kann. Und ich merke, ich habe ein Problem damit, wenn da steht, der und der ist der Lügner oder eine Person lügt, weil ich bin so optimistisch und gehe grundsätzlich davon aus, dass alle die Wahrheit sagen. Und irgendwie Ich habe echt bei so Spielen einfach ein Problem damit, hä, stimmt, eine Person sagt ja gar nicht die Wahrheit. Und das, also ich weiß nicht, irgendwie funktioniert der Switch dabei mir nicht so gut.
Ich finde die beste Karte.
Dann kann ich auch dir Clues by Sam sehr empfehlen, weil da sagen alle immer die Wahrheit.
Oh, das ist gut.
Ich finde, die beste Karte war die Ritterin. Die sagt halt, ich bin unsterblich. Und wenn sie recht hat, dann kannst du sie ja einfach ans Messer liefern. Dann passiert ja nichts, weil sie ist ja unsterblich. Und wenn sie lügt und dann gestorben ist, dann war sie automatisch ein Dämon. Das ist meine absolute Lieblingskarte. Ist so befriedigend, wenn die dabei ist und einfach direkt draufklicken. Gar nicht erst nachdenken.
Stimmt. Ja, das ist smart. Stimmt.
Ja. Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt. Leider war es noch nicht so optimiert für Steam Deck. Ich denke mal, bei der Vollversion achten die da auch ein bisschen mehr drauf. Und sonst war ich beim Tutorial auch ein bisschen lesefaul und dachte, ach, ich werde es schon verstehen und habe die ersten Runden deshalb total reingeschissen. Das war richtig schlecht bei mir. Aber es kam dann nach und nach auch, weil die Mechaniken dann immer nach und nach und neue Charaktere nach und nach eingeführt wurden. Also ich finde, das baut gut aufeinander auf.
Das fand ich auch, ja. Ich fand nur irgendwie, glaube ich, nervig, dass man die Karten, also dass die nicht automatisch von Anfang an umgedreht sind. Gab es dafür einen Grund, dass ich die alle einzeln anklicken muss? Ja, die möchte ich umdrehen, die, also dass die erst mit dem Rücken zu uns liegen.
Ja, und du kannst dir vorher angucken, welche Karten im Stapel sind. Und es kann sein, dass da eine Hexe bei ist, die sagt, die letzte Karte wird gar nicht umgedreht. Und dann kann es halt super wichtig sein, wenn du die erste Karte umdrehst, die sagt, drei von mir erzählt auf jeden Fall die Wahrheit, dann willst du die Karte drei von der ja auch umdrehen und nicht, dass das die letzte Karte ist, die verdeckt wird.
Okay, ja, okay, gut, dann ergibt das doch Sinn. Ich dachte, ja, warum macht man das denn? Ich will doch nicht, bau doch noch eine Abfrage mehr rein.
Ja, das wird immer komplizierter und nachher ist es dann wichtiger, in welcher Reihenfolge und ja, okay, wer am Ende zugedeckt bleibt. Ja. Ja, das kann einen schon um den Schlaf bringen.
Ja.
No Sleep for Kanamedate hat mich nicht um den Schlaf gebracht. Es ist ein sehr kurzes, also für die Serie ist es ein sehr kurzes Spiel. Ich habe nur 14 Stunden gebraucht. Und das ist ein Escape Room-artiges Spin-off aus eins meiner absoluten Lieblingsspiele beziehungsweise Reihen AI The Somnium Files. Lege ich jedem ans Herz zu spielen. Habt ihr das gespielt?
Nee. Somnium Files.
Das ist doch auch so ein Lesespiel,
ja,
oder?
AI The Somnium Files.
Ist das nicht so ein Lesespiel auch?
Na, nun sei noch nicht so.
Ja, es ist schon ein Lesespiel, aber es hat schon krasse Twists drin. Also es ist schon mehr, ja, es ist schon ein sehr gutes Lesespiel.
Es ist für 5 Euro im Sale gerade. Ich sag mal so, da kann ja nichts schief gehen.
Okay.
Nee, auf keinen Fall.
Dafür.
Ich kriege euch noch dazu. Und genau, es ist ein Spin-off, das heißt auch die Mechaniken und die Assets werden einfach größtenteils aus den zwei Main-Titles genutzt. Aber eine neue Mechanik sind halt diese Escape Rooms, die dann da eingebaut wurden. Und die Rätsel sind leider gar nicht so gut.
Das macht's ja schmackhaft.
Das Spin-off, ich würde es auch grundsätzlich nicht so empfehlen. Es wirkt alles sehr konstruiert, auch die Story ist sehr konstruiert. Ich weiß nicht, bei so Escape Rooms, das ist dann immer so, du hast auch quasi dann nur irgendwie zwei Items, die du anklicken kannst in diesem riesigen Raum und dann weißt du ja auch genau, okay, es kann nur die und die Stelle sein, an der ich jetzt weiterkomme und irgendwie mochte ich das gar nicht und am Ende eines Escape Rooms gibt's auch immer so ein Part, wo man dann Zeitdruck hat, also so ein Timer bei Rätseln und das hasse ich ja wie die Pest, also ich möchte bitte in Ruhe rätseln, ich kann unter Druck nicht rätseln. Das mochte ich nicht so gerne. Was ich auch nicht so mochte, ist, dass die Story sehr linear ist. Also was ich an AI unfassbar liebe, ist die Flowchart und dass man da so Verstrickungen hat und sehr ungeahnte Dinge passieren. Und hier ist halt die Story einfach super linear.
Ach, war das, war AI Somnium Files dieses Spiel, wo man am Ende diesen Flowchart sieht, wo man überall nochmal reinspringen kann und dann noch ein anderes Ende freischalten und sowas?
Ja, also auch, es ist auch so ein Spiel, genau. Du kannst dann zwischen den verschiedenen Flowcharts immer wechseln und dann passieren aber auch Dinge, also es ist einfach super verstrickt, man kann gar nicht darüber erzählen, ohne zu spoilern.
Ich glaube, da hatte mir die Schnutenmail damals auch sehr viel von vorgeschwärmt. Aber ich habe das dann auch sträflicherweise als Lesespiel abgestempelt, einfach nur.
Man kann es als interaktive Detektivgeschichte sehen.
Okay. Man muss ja auch mal wieder raus aus der Comfortzone.
Ja.
Ja.
Na gut. Sieht auch sehr japanisch aus. Ich war ja da, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Ah,
ja. Hast du da auch gelesen viel?
Tatsächlich nicht so viel, weil es ja nicht meine Schrift war.
Ja, da das ein Spin-off ist, ist schon grundsätzlich cool, die ganzen Charaktere wiederzusehen. Also deshalb mag ich es eigentlich auch so gerne, das Spiel. Es ist aber wirklich kein Spiel für Neulinge der Reihe. Also ich glaube, wenn du das spielst und die anderen Main-Titles nicht gespielt hast, dann denkst du dir, what the fuck is happening? Ja,
ich wollte tatsächlich gerade fragen, ob sich das lohnt, damit irgendwie jetzt einzusteigen.
Nein.
Oder, okay, nee, dann packe ich erstmal das normale AI auf meine Fall. Liste.
Ja, es hat halt so einen sehr, sehr weirden Humor. Also der Hauptcharakter, den man spielt, der ist halt süchtig nach Pornomags. Und das ist halt...
Ah ja, das ist sehr relatable. So.
Wenn man das nicht so kennt, kann es ein bisschen seltsam wirken.
Auch gar nicht. Also.
Genau, also für Fans der Serie kann man machen. Auch nicht für den Vollpreis. Ja. Ernüchternd.
Ernüchternd, okay. Auch Fans der Serie spielen Probe. du hattest vorletztes Mal, glaube ich, schon über Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 Remake geredet und ich habe es jetzt auch nochmal refinished und muss sagen, das ist ja wieder ein ganz hervorragendes Abwechselspiel, um es im Zug zu spielen und den Controller hin und her zu geben, nach den 2 Minuten, die so eine Reihe dauert, Run dauert. Und praktischerweise, was für mich der 2. Teil war, war für den Freund, mit dem ich gereist bin, der 3. Teil. Das heißt, er kannte noch jedes Secret Tape und jedes Goal und konnte halt immer sagen, fahr mal da und daher. Fahr du mal die Sammelquests ab, wenn du dich an das Level nicht so krass erinnerst. Ich mach dann einfach die Scores in der Zeit. Das war halt eine super, super abwechselnd spielen Reiseerfahrung. Und ich hatte den 3. Teil ja wirklich, glaube ich, nur einmal durchgespielt. Und diesmal war ich die Person, die die schlechtestmögliche Version gespielt hat. Denn ich hatte das noch auf der PS1, während das ja so ein Release war, der auch auf der PS2 schon kam.
Oh, ja.
Aber im Prinzip ist das Remaster halt das Remake die Version, die man heute spielen sollte. Also es sind Sachen umgebaut und angepasst, ja. Aber das habe ich mir nachher auf einem YouTube-Video im Vergleich angeguckt. Das hat halt alles Hand und Fuß. Also alles, was hier umgebaut wurde, hat total Sinn. Mhm. Und noch krasser ist es ja beim 4. Teil, der ja komplett uminterpretiert wurde. Der 4. Teil war ja so, ja, die erste Stufe auf dem Weg zum Open-World-Tony Hawk damals, wo alles schon so questbasiert war und man ohne Zeitlimit durch die Level gefahren ist. Und das jetzt wieder zurückzubauen und daraus coole Level zu machen, die halt auch wieder diese typischen 12, 15 Missionen haben, die man dann in seinen 2-Minuten-Runs machen kann. Das war total cool. Also es hat richtig, richtig gut funktioniert. Es hat sich angefühlt, als wäre das nie ein anderes Spiel gewesen. Im Gegenteil, vielleicht sogar besser als das Original in meiner Erinnerung, weil da war es schon ein bisschen grindy und immer du fährst jetzt in der Welt rum, dann nimmst du hier den Quest wieder an, dann fährst du da wieder den Quest, dann verkackst du den wieder beim letzten Grind, dann fährst du zurück, nimmst den nochmal an. So, das funktioniert einfach irgendwie viel geiler in diesem typischen hier 2 Minuten und dann gibst du den Controller weiter und dann macht eine andere Person nochmal kurz einen Run. Das war toll. Also ein ganz, ganz klasse, eine ganz, ganz tolle Neuauflage von Tony Hawk 3 und 4. Wie gesagt, selten, dass man das so sagt, aber das ist besser als das Original, würde ich sagen, ganz klar.
Ja, es ist das größte Kompliment, was man so einem Remake machen kann, ist ja, dass es sich so anfühlt wie früher. obwohl es natürlich sehr viel verbessert wurde, aber trotzdem das Gefühl irgendwie noch weiter einfängt. Und was du gerade meintest mit ist beim 4. Teil, dass der sich genauso anfühlt, also es wäre es nicht anders gewesen, das kann ich halt auch bestätigen. Ich wusste das ja auch nicht, dass der 4. Teil schon dieses Quest-System hatte. Und deswegen habe ich den auch ganz normal gespielt, wie den 1., 2. und 3. vorher auch. Und ich habe halt auch nicht gemerkt, dass da irgendwie was sich komisch angefühlt hätte oder sowas. Deswegen, ich habe das auch jetzt den vergangenen Monat immer mal wieder noch wieder eingeschmissen, weil ich, kleine Anekdote zum Game Pass, also der ist, das sowieso, das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, der Game Pass ist jetzt, kostet jetzt 27 € im Monat, die Ultimate Edition, was viel, viel, viel zu teuer ist für das, also für das, was es macht, eigentlich nicht, aber es macht halt auch zu viel. Also
das ist, es müsste für den Preis halt schon mindestens ein geiles Spiel pro Monat da drin sein. Und der Game Pass ist ja mehr was, wo du nicht sagst, ja, das ist jetzt das geile Spiel, auf das Spiel habe ich gewartet. Das passiert ja vielleicht zweimal im Jahr. Der Game Pass ist ja eher was, wo du so Zeug entdeckst, das du sonst nie gespielt hättest.
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, die haben ja schon viele Day-One-Releases auch. Und ich glaube, wenn du noch nie Game Pass hattest, dann hast du auch erstmal das für ein Jahr lang jeden Monat ein Spiel, würde ich behaupten.
Also alleine Silksong zu kaufen, kostet weniger als einen Monat Game Pass.
Ja, aber Silksong, haben wir ja vorhin auch gesagt, ist ein Extrembeispiel, wo sie auch locker hätten 40 nehmen können.
Ja, ich weiß.
So.
Na gut, Game Pass, Abschweifung. Wir sind doch eigentlich Fans, Mensch.
Ja, nee, weil ich habe nämlich festgestellt, es gibt die Microsoft Rewards, wo du Punkte sammeln kannst. Und da kannst du auch Punkte sammeln, indem du Game Pass-Spiele spielst. Auf Konsole und auf PC, und dann gibt's da auch eine Streak, wenn du das regelmäßig machst, also jeden Tag pro Woche, gibt's extra Punkte, und davon kannst du dir dann entweder Gutscheinkarten für Echtgeld holen oder auch wieder Game Pass den refinanzieren quasi.
Cool.
Und dafür habe ich mir jetzt halt einige Spiele rausgesucht, die ich halt jeden Tag eine Viertelstunde dann spielen kann, und dafür eignet sich so ein Tony Hawk natürlich perfekt. Deswegen habe ich das halt auch regelmäßig jetzt noch wieder gespielt, weil ich da eben einfach so ein paar Quests noch offen habe, die ich dann versuche und meistens nicht schaffe, und dann denke ich mir noch eine Viertelstunde, aber auch, ja, okay, ich habe meine Punkte gesammelt, heute hat es nicht geklappt, vielleicht morgen. Und dafür ist es halt schon ganz geil. Das wollte ich noch eben erwähnt haben.
Ja, spannend. Warten wir mal ab, ob es dann jetzt einen Remaster oder Remake von, was war das nächste? American Wasteland? Nee.
Ich glaube Underground, oder?
Genau, vorher kam noch Underground.
Ja.
Und die hätten es auch verdient. Also gerade Wasteland war ein echt geiles Spiel. Bei Underground haben sie sich noch so ein bisschen schwer getan mit diesem Open-World-Design, würde ich mal sagen. Aber Wasteland war geil.
Also ich weiß, dass ich Underground 2 auf dem PC sehr viel gespielt habe, weil man da nämlich ein Foto von seinem Gesicht auf seinen Skater draufpacken konnte. Da habe ich mich selber nachgebaut, und das war extrem cool.
Gnarly.
Ja.
Gut, räumen wir es auf.
Ja, dann kommen wir zur Quizfrage erneut. Ich lese aber nochmal beide vor. Nee, wir fangen mit der ersten einfach an. Also, Konsolen welches Herstellers lassen sich öfter mal in japanischen Herrentoiletten finden?
Ich habe was im Kopf. Das ist wahrscheinlich falsch, aber...
Also ich muss zugeben, ich kann mich an nichts davon erinnern. Also ich habe nicht sowas gesehen. Ich war vielleicht nicht auf öffentlichen Toiletten oft genug.
Aber du warst doch in Japan.
Ja, ich war da eigentlich. Weil ich war da, glaube ich, nicht auf Toilette. Ich war nur so in Japan.
Ich habe mich da nicht getraut, die Knöpfe zu drücken an den Toiletten. Das mache ich nächstes Mal.
Ach so, oder meinen Sie das? Meinen Sie den Toilettenhersteller mit Spielekonsole?
Ja, dann Willeroy und Boch.
Oh Mann. Ja, also ich muss raten.
Ja.
Ich auch. Wer hätte es gedacht?
Mein Educated Guess wäre Sega gewesen, weil die eine Menge abgefahrenen Scheiß gemacht haben. So mit in Hotelzimmern am Fernseher angebautes Mega Drive und so ein Scheiß. Vielleicht hatten die auch irgend so einen Deal mit Raststättentoiletten oder so.
Oh, ich hätte jetzt eher Nintendo gesagt, weil ich den Handheld-Gedanken hatte und auch auf deutschen Toiletten manchmal einen Gameboy sehe. Aber natürlich nicht nur auf Herrentoiletten, das gibt da wenig Sinn.
Oh.
Ich hätte aber auch auf jeden Fall eine japanische Firma gesagt. Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, ist das Bandai Namco, sind die auch japanisch?
Oh, stimmt, die Pac-Man.
Irgendwie
oder?
Irgendwie dachte ich, die machen vielleicht auch so Spielzeug und so, und dann passt das irgendwie.
Wobei mir gerade, also der Hinweis mit den Herrentoiletten, hätte ich jetzt, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, dass dann irgendwie im Pissoir was ist, wo man drauf zielen soll oder so, und dann kriegt man dafür Punkte, ich weiß es nicht.
Das würde natürlich wieder mehr zu Nintendo passen.
Ja, also weil der explizit Herrentoiletten steht, deswegen, aber das ist doch nicht so, wo ich irgendwie länger drüber nachdenken möchte. So, ich lese die Antwort vor. Sega. Tada! Beim Sega Toilet handelt es sich um ein interaktives Urinal mit einem Bildschirm, bei dem die Steuerung über den Harnstrahl erfolgt. Der geneigte Gamer kann auch so beim Pinkeln seinem Hobby frönen und in solchen Meilensteinen wie In the Northern Wind, The Sun and Me das Kleid einer Frau hochwehen und seinen Urinalstrahl in Battle Milk from Nose, was? mit dem seines Vorpinklers vergleichen.
Geil!
Da soll noch mal einer sagen, Sega würde im Hardware-Geschäft nicht mehr erfolgreich mitmachen.
Mhm. Okay.
Ja, puh.
Also, ich kann tatsächlich sehr schlecht einschätzen, wie viel Urin man bei einem Toilettengang abgibt. Und wenn Sega mir da einen Highscore für gibt, ich bin drin, ich kaufe mir eins.
Ich glaube, das könnte aber auch sehr ungesund werden, weil du dann ja möglichst lange anhalten willst und erst ganz spät auf Toilette gehst, wenn es gar nicht mehr geht.
Kompetitives Pinkeln.
Oder du trinkst viel mehr.
Ja.
Ja,
ja, oder man trinkt, ah, ja, natürlich. Ja, weiß nicht, ich habe das bei uns manchmal gesehen, dass dann irgendwie, wenn WM ist oder so, dass dann da irgendwie so ein kleines Fußballtor ist und sowas. Das sind aber, oh, das sind alles, ich möchte einfach nur pinkeln und dann ganz schnell da wieder raus. Ich muss dann nicht nochmal extra Spaß haben. So, zweite Frage war, das auf der Gamescom 2014 vorgestellte PT entpuppte sich als interaktiver Teaser für welche Spielereihe?
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe eine vage Erinnerung und ich meine, es wäre Silent Hill.
Yes, mit Silent Hills, und es wäre so schön geworden, aber dann kam dieses ganze Kojima, Konami, Fallout-Ding und ach, naja.
Ja, genau, stimmt. Silent Hill. 2014 wurde ein spielbarer Teaser namens PT für Playable Teaser vorgestellt, bei dem es sich in Wirklichkeit um eine Demo zu Silent Hills handelte. Hideo Kojima entwickelte das Projekt zusammen mit dem Filmregisseur Guillermo del Toro. Außerdem sollte Norman Reedus die Hauptrolle spielen. Das Spiel wurde nie fertiggestellt. Kojima, del Toro und Reedus arbeiteten später aber zusammen an Death Stranding.
Aha.
Was ja aber nicht so horrorig ist, oder?
Nö. Also es hat ein paar gruselige Szenen, aber Horror ist es wirklich nicht.
Ja, okay. Gut. Dann suche ich mal die Jingles.
Schrottcast. Es ist nicht wirklich Schrott, aber das Schlechteste, was ich gespielt habe, ist Post-Trauma. Aber wie gesagt, eigentlich ein bisschen fieses Schrottcast zu nennen.
Ja, ich habe keinen. Also das, was ich gespielt habe, war halt alles nicht schlecht, sondern nur ich war schlecht in den Spielen.
Ja, ich würde jetzt auch meine Enttäuschung von No Sleep for Kanamedate nicht als Schrott bezeichnen.
Ja, dann Topcast. Blüm.
Silksong. Wahrscheinlich noch mehr, wenn ich dann das Real Ending auch endlich habe, wie der Noob, der ich bin, habe ich das noch nicht.
Oh Mann, ist das dann wirklich durchgespielt?
Ja, die Credits liefen und ich wusste nicht, dass es ein zweites Ende gibt, bis mir das in unserem Discord hier mitgeteilt wurde. So, ja, und was mit Ending B? Wie Ending B?
Was? Außerdem wurde es in diesem Podcast vorgestellt und dieser Podcast heißt Durchgang.
Ja, ja, mein Topcast ist das einzige Spiel, was ich durchgespielt habe, was halt schon auch Spaß gemacht haben, ist mit Is the Seed Taken. Ist eine sehr coole Idee, ist auch ansprechend umgesetzt. Das hätte sehr viel dröger sein können.
Ja, für mich ist es auch mein cozy Floristen-Simulator-Spiel Flowers and Favors. Hat einfach Spaß gemacht.
Gut, dann haben wir leider noch keine nächste Bonusfolge ausgesucht, die wir ankündigen könnten.
Das ist was Gutes, das heißt, bleibt spannend.
Genau, für euch ist jetzt genauso überraschend wie für uns. Es wird tatsächlich ein Bonus-Level, womit keiner gerechnet hat. Und ich sage Sayonara, bis zum nächsten Mal.
Sayonara, Waltertz.
Ja, vielen Dank, es war wieder sehr schön mit euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye-bye. Tschüss.